Ich war zu Gast im ARD-Presseclub und habe dort mit drei anderen Journalisten über die Vermögensteuer, die Erbschaftssteuer und generell die Ungleichheit in diesem Land debattiert. Es ging mächtig zur Sache. Hier meine Reaction. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um die jüngste Sendung im ARD-Presseclub. Thema der Sendung: soziale Gerechtigkeit, höhere Steuern für Erben und Reiche. Ich war selbst zu Gast und durfte mit debattieren. Gemeinsam mit Oliver Stock vom Business Punk, gemeinsam mit Ursula Weidenfeld, freie Journalistin, und mit Andreas Spinnrad vom WDR. Das ist derjenige, der zuletzt die neue Monitor-Doku Reichtum verpflichtet mitverantwortet hat. So sah die Runde aus. Und bevor wir loslegen und ich all das ergänze und kommentiere, was ich vor Ort nicht ergänzen kommentieren konnte, weil die Zeit gefehlt hat, möchte ich euch noch hinweisen auf den Geld für die Welt Newsletter. Denn zusätzlich zu allem auf YouTube gibt es hier im Newsletter auch regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare. Zum Beispiel zuletzt drei Gründe für Japans Börsenchaos. Erst Rekordeinbruch, dann Rekorderholung. Was man über das Börsenchaos in Japan wissen muss, wenn ihr meine Arbeit grundsätzlich unterstützen wollt. Ob für YouTube-Videos oder den Newsletter selbst, könnt ihr das über diesen Geld für die Welt-Newsletter machen. Geht schon ab 5 Euro im Monat, im Jahresabo sogar direkt 20% günstiger. Und ich bin als unabhängiger Autor und Journalist und YouTuber natürlich darauf angewiesen, dass ihr, die es dann gut findet und selbst konsumiert, auch einen schmalen Taler vielleicht dafür abdrückt. Das freut und ehrt mich und hilft mir natürlich, noch mehr Zeit und Energie in das Ganze hineinzustecken. Schon mal vorab vielen, vielen Dank. Den Link zum Newsletter gibt es natürlich unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber rein in die Debatte beim Presseclub.
Willkommen zum Presseclub. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Sonntag, an dem wir über riesige Herausforderungen reden wollen. Marode Infrastruktur, schleppende Digitalisierung, Klimaschutz, Bildung. Deutschland hat nach Schätzung führender Wirtschaftsinstitute einen öffentlichen Investitionsbedarf von 60 Milliarden Euro jährlich. Dagegen sind die 17 Milliarden, die gerade im Haushalt fürs nächste Jahr fehlen und über deren Finanzierung die Ampel noch streitet, nur Peanuts. Woher soll neues Geld kommen? Brauchen wir zum Beispiel höhere Steuern für Erben und Reiche? Und wie stehen die Chancen für eine sozial gerechte Steuerreform? Das ist unser Thema heute und das sind meine Gäste.
Wer in dem ganzen Thema schon was tiefer drinsteckt, hätte jetzt gleich schon ein Augenrollen gehabt, so wie ich es auch gehabt habe, nämlich: Es ist ja ein völlig falscher Zusammenhang. Ne? Die Vermögenssteuer und die Erbschaftssteuer sind Ländersteuern, die fließen in die Länderhaushalte. Da kann die Ampel noch so sehr Haushaltsstress haben und noch so viele Löcher im Haushalt. Eine wie auch immer ausgestaltete Vermögen- oder Erbschaftssteuer würde daran wirklich nichts, aber auch gar nichts ändern. Das heißt also, Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer mit Ampelproblemen ist ein Zusammenhang, der sich eigentlich schon verbietet.
Ich begrüße Ursula Weidenfeld, Wirtschaftshistorikerin und freie Journalistin. Maurice Höfgen ist da. Er ist Ökonom und Publizist, unter anderem für die Berliner Zeitung. Außerdem ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter ohne Parteibuch, wie alle meine Gäste, für einen Abgeordneten der Linke im Bundestag. Oliver Stock, herzlich willkommen, Herausgeber und Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Business Punk. Und Andreas.
Ganz interessant, dass man bei mir die wissenschaftliche Mitarbeiter im Bundestag herausstellt. Ja. Das gab auch vorher ein kleines bisschen Shitstorm auf Twitter. Das sind natürlich rechte ÖRR-Hasser, die das ganz fürchterlich finden, dass ich da im ÖRR auftrete und im Ersten was zur Debatte beitragen darf und die eben dann nicht. Ja, sind natürlich ganz neidisch und empören sich zu Hause vor ihrem Laptop sitzend. Ist ja okay. Ist auch nur eine Blase, die sich da aufregt, ja, und ist auch alles egal. Aber Oliver Stock beispielsweise, der war mal Pressesprecher für Sigmar Gabriel von der SPD. Jetzt wird man sich nachher vielleicht fragen, wie das wirklich zur SPD passt. Ja, sagt mehr über Sigmar Gabriel aus. Aber ich meine, generell im Journalismus ist ja der Link zu Ministerien, zu Parteien immer mal wieder da und deswegen die Aufregung im Vorfeld etwas überzogen.
Das Spinnrad ist dabei, Reporter und Redakteur des ARD-Magazins Monitor, Mitautor der gerade erschienenen Dokumentation Reichtum verpflichtet, die Verantwortung der Superreichen. Ja.
War übrigens sehr empfehlenswert. Link packe ich auch nochmal in die Videobeschreibung.
Wie immer können Sie die Sendung auch im Netz verfolgen. Wir streamen live und freuen uns auch auf Ihre Fragen zu unserem Thema. Christian Lindner hat gesagt, wir haben nicht zu wenig Geld, wir haben zu hohe Ausgaben. So der Finanzminister, Frau Weidenfeld, hat er recht?
Mal ein ganz innovatives Zitat, was wir da rausgesucht haben. Ja. Also dieses, wir haben kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem. Das ist ja so eine ausgelutschte Floskel. Ich finde, die sollten Journalisten den Politikern einfach verbieten. Ja.
Er hat jedenfalls einen wichtigen Punkt, finde ich. Wenn man sieht, dass in Deutschland jeder zweite Euro, der erwirtschaftet wird durch den Staat, in irgendeiner Form angefasst, verteilt, umverteilt wird, also wir haben eine Staatsquote von fast 50%, dann kann man, finde ich, beim besten Willen nicht darüber reden, dass es zu wenig Geld gibt, das der Staat in die Hand nehmen kann, sondern wir müssen reden über die Frage, wie er das tut, was möglicherweise entbehrlich ist oder was er zusätzlich tun kann und tun muss. Da bin ich, finde ich, das ist eine sehr wichtige und richtige Debatte. Aber so von vornherein anzunehmen, es gibt einfach zu wenig Geld, es muss mehr Geld ins System und deshalb braucht man Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, also irgendeine Quelle für mehr Geld. Das halte ich für falsch, weil es, glaube ich, auch das Denken eines Landes in die falsche Richtung bewegt. Wir sehen, dass wir keine Wachstumsraten in Deutschland mehr haben, keine Produktivitätsgewinne. Also dass so diese Frage, wird denn auch mehr erwirtschaftet, wenn man mehr ausgeben will, ganz nach hinten geschoben worden ist zugunsten der Frage, können wir mehr verteilen, und das halte ich für falsch.
Also, da hatte ich schon das erste Mal drei Magengeschwüre, denn fangen wir mal bei der Staatsquote an. Sie tut ja so, als wäre die Staatsquote von fast 50% besonders hoch. Die Realität ist übrigens, Deutschland war während Corona auf 50% Staatsquote hoch, also Staatsausgaben in Relation zur Wirtschaftsleistung. Können wir uns noch mal kurz angucken. So, hier aus dem BMF-Monatsbericht, immerhin bis 2022. Man sieht, die Staatsquote für Deutschland war vorher immer weiter drunter, seit 2015 bei 45%, also weit unter 50%. Während Corona ist hier hochgegangen. Warum? Da muss man kein mathematisches Genie für sein. Die Staatsausgaben sind hochgegangen. Wir haben ganz viele Unternehmen gerettet beispielsweise, ja, Impfstoffe investiert und so weiter. Höhere Ausgaben, die Wirtschaft ist gesunken, auch nominal übrigens gesunken. So, wenn das über dem Bruch größer wird, das unter dem Bruch kleiner, ja, steigt die Quote. Entsprechend dieser Sprung von 45% auf 52%. Mittlerweile ist man ja per 22 schon auf 48,5% gewesen. Die neue Zahl wird sicherlich noch kleiner ausfallen. Im internationalen Vergleich ist das echt unauffällig, ja. Also im EU-28-Vergleich, also alle 28 EU-Länder, ne, die lagen alle vorher darüber. Die sind während Corona auf 54,6 hoch und jetzt waren 22 bei 50. Für den Euroraum genauso. Selbst Großbritannien liegt mittlerweile ungefähr auf dem Niveau, knapp darunter. Ja. Die USA ist weit darunter. Okay, ja, das liegt vor allem an der fehlenden, gesetzlichen Krankenversicherung. Belgien kann man nehmen, ist weiter drüber mit 55,8, Frankreich mit 57, Finnland mit 55, Italien mit 53, Österreich mit 51. Also ist jetzt nicht so, als hätte Deutschland eine exorbitant hohe Staatsquote. Ja, ist schon mal falsch, ja, falsch suggeriert. Und zweitens suggeriert sie ja, dass aus der Staatsquote sich ableitet, ob ein Staat zu viel oder zu wenig ausgibt. Das kann man ja gar nicht sagen. Das hängt ja am Bedarf. Und offensichtlich ist der Bedarf, die Moderatorin hatte eingangs gesagt, es fehlen 60 Milliarden Investitionen pro Jahr. Das ist eine Zahl vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, 600 Milliarden Investitionsstau. Das müsste man über 10 Jahre abbauen, also 60 Milliarden zusätzlich. Daran kann man es ja festmachen. Wie ist irgendwie der Zustand der Infrastruktur? Wie waren die öffentlichen Nettoinvestitionen über die letzten 30 Jahre? Turns out, die waren bei null. So, viel Infrastruktur wurde auf Verschleiß gefahren. Darüber muss man ja reden. Aber man kann von der Staatsquote an sich nicht darauf schließen, ob ein Staat viel oder wenig Geld ausgibt. Dann suggeriert sie ja noch, dass bei der Erbschaft und Vermögensteuer es nur darum geht, mehr Einnahmen zu bekommen. Stimmt ja auch nicht. Ne? Steuer hat ja nicht nur Einnahmeziele, sondern auch Verteilungsaspekte. Also man könnte zum Beispiel die Steuerlast anders verteilen, Mehrwertsteuer senken, Einkommensteuer für kleine Einkommen senken und dafür Erbschaftenvermögen höher besteuern. Dann ist vielleicht am Ende die Staatseinnahme genau gleich, aber die Verteilung eben eine andere. Und zuletzt ist dann noch der Punkt, dass das ja das Denken des Landes in die falsche Richtung treiben würde und alle nur noch ans Verteilen denken und keiner mehr ans Erwirtschaften. Ja, auch eine typische FDP-Floskel.
Herr Stock, was sagen Sie? Haben wir genug Geld oder brauchen wir tatsächlich angesichts der unglaublichen Aufgaben, die wir ja schon beschrieben haben, und angesichts des Investitionsstaus in Deutschland auch mehr Einnahmen? Müssen wir nicht auch darüber diskutieren?
Also wir haben Geld im Überfluss. Wir haben laufend jedes Jahr mehr Steuereinnahmen. Die sind jetzt auch wieder gestiegen. Es war zwar noch mehr erwartet worden, aber es ist eben immer noch genug gekommen. Und wir haben in Wahrheit ein Ausgabenproblem. Und ich finde, in dem Augenblick, wo ein
Woran festmachen, dass es genug Einnahmen gab? Ja, einfach so.
Staat die großen Probleme und die großen Ausgaben nicht wirklich angeht, kann er sich nicht auf der anderen Seite anmaßen, über Steuererhöhungen nachzudenken. Einfach ein Beispiel. Wir haben im Sozialetat einen Riesenbatzen, das ist die Rente. Und wir schieben seit Jahrzehnten, seit Jahren und auch diese Koalition wieder eine Reform der Renten vor uns her, obwohl es einfach notwendig ist. Und solange solche großen Reformprojekte, die Geld sparen würden oder angemessene Ausgaben erzeugen würden, solange die nicht angefangen werden, kann kein Staat, kann auch unsere Regierung nicht ernsthaft über neue Steuererhöhungen nachdenken.
Mhm. Also auf dieser Seite des Tisches schon mal Einigkeit, Frau Weidenfeld und Herr Stock sagen.
Wer hätte das gedacht? Die Logik alleine, ja, also solange ein Staat seine Aufgaben nicht erfüllen kann, kann er nicht über höhere Steuern nachdenken. Wenn wir jetzt beispielsweise mal über die Kommunen nachdenken. Viele Kommunen in Deutschland überschuldet, deutlich zu wenig Geld, müssen daher ihre öffentlichen Dienstleistungen und ihre Services einstellen. Ja, da wird das Jugendzentrum geschlossen, da wird das Schwimmbad geschlossen. Ist das die Außenstelle des Amtes irgendwie nur noch einen Tag die Woche besetzt und so weiter. Ja, das liegt ja an deren Finanzlage. Und natürlich kann man deren Finanzlage durch mehr Steuereinnahmen verbessern. Auch durch, dass die mehr neues Geld ausgeben, sprich Schuldenbremse reformieren, ja, oder die Kommunen mit höheren Zuweisungen von den Ländern oder vom Bund besser ausstatten. Aber das wollen die auch alle nicht. Und dann zu sagen, nee, der Staat muss erst bessere Leistungen liefern, ja, bevor er mehr Steuern einnimmt, also die Steuern erhöht, wenn aber das eine davon abhängig ist, also macht keinen Sinn, ne? Da beißt die Katze in den Schwanz.
Es gibt genug Geld, wir brauchen nicht zusätzliche Einnahmen. Herr Höfgen, was sagen Sie?
Ja, ich habe noch keine überzeugenden Argumente gehört, weil dass wir Rekordsteuereinnahmen haben, ist jedes Jahr so. Die Wirtschaft wächst, die Preise steigen. Natürlich ist dann jedes Jahr Rekordsteuereinnahmen, übrigens auch Rekordgewinne und Rekorddividenden. Das heißt, das ist schon mal ein rhetorischer Trick zu sagen, es gibt jetzt Rekordsteuereinnahmen, also müssen wir über die Ausgaben reden. Zweitens.
Da muss ich noch dazu erwähnen, ich hätte besser gesagt, nominales Wachstum. Preise steigen und die Wirtschaft wächst nominal. Denn das fällt mir jetzt gleich, bin ich ja auch selbstkritisch, ein kleines bisschen auf die Füße, wenn man ganz genau hinhört und zwischen nominalen und realem Wachstum unterscheidet. Nichtsdestotrotz bleibt das Argument, wie es gemacht wurde, natürlich richtig. Und ein anderes eingängigeres Beispiel ist vielleicht, ja, also man hat auch jedes Jahr ein Rekordalter und da regt sich auch niemand drüber auf und leitet davon irgendwas ab. Also wie es nominal jedes Jahr Rekordsteuereinnahmen und Gewinne, Dividenden etc. gibt, weil alles höheres Preisniveau, gibt es eben auch jedes Jahr ein Rekordalter für mich, für euch sicherlich auch.
Jeder Ökonom weiß, wenn die Wirtschaft nicht läuft, und die läuft jetzt seit 4 Jahren nicht, dann muss es Impulse geben, die muss der Staat geben. Also geben wir rein makroökonomisch zu wenig aus. Das heißt, ja, Deutschland gibt schlicht und einfach zu wenig aus.
Mhm. Ja, wenn man jetzt ganz penibel ist, kann man sagen, wieso sagt er, einerseits haben wir Rekordsteuereinnahmen, weil die Wirtschaft wächst, und andererseits sagt er, die Wirtschaft wächst läuft seit vier Jahren nicht mehr. Ja, real läuft sie nicht mehr seit 4 Jahren, nominal wächst sie trotzdem, weil wir die hohen Inflationsraten hatten. Ja.
Sprechen wir weiter auch über die Möglichkeit zusätzlicher Einnahmen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, einen großen Investitionsstau zu finanzieren, abzubauen. Man kann die Ausgaben senken, man kann neue Schulden machen oder man kann zusätzliche staatliche Einnahmen generieren. Herr Spinrad, was spricht für die letzte Option?
Na gut, wir haben natürlich diesen Investitionsbedarf. Ich glaube, da ist ja auch niemand am Tisch irgendwie anderer Meinung, dass wir diese großen Aufgaben haben. Ich meine, jeder, der irgendwie die Infrastruktur in Deutschland benutzt oder benutzen muss.
Also da würde ich auch schon mal die Hand heben, aber machen Sie erst mal.
Ja, aber jeder, der in Deutschland die Infrastruktur benutzen muss, merkt, da fehlt es an allen Ecken und Enden. Bei der Bildung sind wir da, glaube ich, ähnlicher Meinung. Und wir müssen einfach in einem Land, wo, wenn wir die 5 reichsten Familien in Deutschland nehmen, diese Menschen besitzen in Sachen Vermögen genauso viel, ungefähr genauso viel wie die ärmere Hälfte in Deutschland. Das heißt, eine Familie besitzt so viel wie Millionen von Deutschen. Das sind ja auch Menschen, die jeden Morgen zur Arbeit gehen. Das sind ja auch Menschen, die in Kindergärten arbeiten, in Schulen, in Geschäften. Und ich finde, dass dann das Grundgesetz sagt, Eigentum verpflichtet, da müssen wir in Zeiten, wo wir vor großen Herausforderungen stehen, muss das Eigentum verpflichten. Wir müssen darüber nachdenken, müssen die Menschen, die so viel besitzen wie Millionen von Deutschen, vielleicht anders zur Verantwortung gezogen werden, was auch immer man daraus für Schlüsse zieht, aber anders zur Verantwortung gezogen werden, als im Moment der Fall ist.
Dazu kommt.
Ja, ein guter Punkt. Die 5 Familien gegenüber der ärmeren Hälfte sind schon eine konservative Schätzung. Es gibt auch andere Schätzungen. Ich meine, es ist vom DIW sogar die neueste, dass die ärmere Hälfte ärmer ist, dass sie nämlich nur 0,5% des gesamten Nettovermögens besitzt und nicht 1,4. Und wenn man das dann ausrechnet und mit den Vermögen der reichsten 2 Familien vergleicht, sieht das auf einmal auch ungefähr gleich aus. Das heißt, ob sie 2 oder 5 Familien sind, macht jetzt den Braten nicht fett, weil es ist einfach ein krasses Ungleichgewicht zwischen untere 50%, 42 Millionen Menschen und 4 oder 10 Personen. Ne? Also Wahnsinn, wenn man das gegenüberstellt. Aber das ist generell so, dass man ja auch nicht richtig weiß, was die Vermögenden besitzen. Weil es die Vermögensteuer nicht mehr gibt, wird das nicht mehr richtig erhoben und nachgehalten. Das heißt, man kann nur mit Schätzungen irgendwie versuchen, daran zu kommen. Also öffentlich einsehbar, wer hat welche Anteile, woran, was sind die gerade an der Börse wert, so nähert man sich dann dem Ganzen. Und wenn der Aktienkurse sich verändern, gibt es immer diese Veränderung in der Reichenliste. Aber es ist insgesamt noch eine Blackbox.
Wir gleich. Sie haben gerade die Hand gehoben.
Ja, es gibt natürlich diese allgemeine Klage, wir haben zu wenig Geld für Bildung, wir haben zu wenig für Gesundheit, für Infrastruktur. Und da ist auch jedes Mal was dran, das stimmt wirklich. Nur ist es auf der anderen Seite auch einfach ein Totschlagargument. Wenn ich sage, ich möchte jetzt mehr Geld für Bildung ausgeben und dann sehe, dass bei Schulen durchaus Geld vorhanden ist, aber sie das nicht gegenfinanzieren können und es nicht weitergeht mit der digitalen Ausstattung der Schulen. Also es ist
Es ist ein Totschlagargument, sagt er. Und dann jetzt, dass wenn er sieht, dass bei Schulen Geld vorhanden ist, aber sie das nicht gegenfinanzieren können. Ich habe mich gefragt, was sollte das jetzt genau bedeuten? Ja, dass der Digitalpakt nicht schnell genug abgerufen wird und in den Schulen ankommt zum Beispiel? Okay, dann sag es so. Kann man da vielleicht ein Argument draus machen. Und stimmt ja auch, dass viele Gelder nicht abgerufen werden oder zu spät und zu langsam abgerufen werden, weil aber auch die Planungskapazität in Behörden beispielsweise durch Sparmaßnahmen kaputt gespart wurde. Okay, kann man noch ein Argument draus machen, aber so?
Immer wieder sind es die großen Themen, die aber, wenn man im Detail guckt, gar nicht so einfach zu regeln sind. Und ich selber habe viel mit Unternehmern zu tun, auch viel mit Unternehmern, die aus Deutschland inzwischen weggezogen sind ins Ausland. Und manche sagen, naja, in Deutschland ist es nicht so schlecht, wenn man eine Perspektive zum Beispiel, ich habe gerade einen vor Augen, der ist mit seinem Unternehmen in Vietnam jetzt richtig groß geworden, auch richtig reich geworden und baut Software auch für deutsche Unternehmen. Und den habe ich gefragt, was ist denn gut an Deutschland? Und dann sagt er, Bildung, Gesundheit, Infrastruktur. Also es ist auch wirklich eine Frage der Perspektive, wie man diese Probleme wirklich bewertet.
Aber mit wem sollte Deutschland sich vergleichen als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt? Das ist die erste Frage. Und zweitens, ich meine, alle Indikatoren, alle Bildungsstudien von PISA über IQB bis sonst was weisen uns aus, dass wir ein Bildungsproblem haben. Für Deutschland ist das besonders dramatisch, denn wir sind eine alternde Gesellschaft. Nur Japan altert quasi schneller und heftiger. Ja. Und in einer alternden Gesellschaft kommt es ja darauf an, wenn es immer mehr Rentner bald gibt und immer weniger Junge, die nachkommen, dass die so produktiv wie möglich sind. Ja. Dafür müssen die bestmöglich ausgebildet und gebildet sein. Und dafür ist jeder Euro in der Schule gut
investiert. Das, was Sie vielleicht als Totschlagargument sehen, aber das ist die Helikopterperspektive. Ich selber habe 5 Kinder. Die sind alle in Schulen, in Ausbildung und sonst wie. Und die strengen sich an, nicht weil ich das unbedingt gerne will, sondern weil es ein System ist, was sie ganz stark fördert. Also das ist die von unten die Perspektive, dass man sowas auch beobachten kann. Und ich finde, wir dürfen nicht zu sehr an Zahlen kleben, sondern wir müssen auch, und das ist unsere journalistische Aufgabe, erfahren. Mal uns
wobei das muss man sich jetzt mal reinziehen. Ne? Also der Satz, der hat mir wirklich die Schuhe ausgezogen. Sieht man jetzt hier nicht. Alles zum Glück unterm Tisch. Da sitzt ein Journalist, der sagt, einfach so allerlei verschiedene Studien, PISA, IQB etc. vom Tisch wischt und sagt, er selbst, übrigens als Spitzenverdiener, hat ja auch Kinder, die gehen in die Schule und da funktioniert es gut. Ergo muss es für alle funktionieren oder für wen es nicht funktioniert, ist selber schuld. Und sagt dann auch, wir müssen mal weniger die Helikopterperspektive nehmen und auf Zahlen, Daten, Fakten gucken, sondern dass es journalistische Pflicht wäre, sich um Anekdoten, um Einzelfallbeispiele zu kümmern. Das Gegenteil ist ja der Fall. Die Studien sind also tausendmal relevanter als dieses Einzelbeispiel, zumal von einem Spitzenverdiener. Ja, also das ist doch journalistisch einfach schlechtes Handwerk, da zu sagen, ja, also lass uns lieber auf Anekdoten gucken statt auf Studien und Statistiken. Bauchgefühl und Märchen statt Empirie. Hä? Habe ich nicht verstanden. Auch das. Ich meine, ich bin ja der Einzige in der Runde gewesen, der keine journalistische Ausbildung hat. Ja? Ich bin publizistisch aktiver, weil ich eine ökonomische Ausbildung gemacht habe, ja, und dann dazu publiziere. Nicht andersrum. Ne? Nicht erst Journalist geworden, das Handwerk gelernt und dann geguckt, welches Thema passt mir denn gerade in den Kram, sondern nee, andersrum. Die anderen haben aber alle Journalismus studiert. Dass die da nicht reingrätschen und sagen, Entschuldigung, lieber Oliver, also jetzt mal unter uns Kollegen, ne? So funktioniert das natürlich nicht. Zahlen und Studien haben eine ganz andere Bedeutung und die können wir nicht mal eben beiseite wischen, nur weil du mit deinen Kindern eine andere Erfahrung gemacht hast.
Weil man da, glaube ich, schon sagen muss, dass die Erfahrungen von Eltern, die selber einen Bildungshintergrund haben, natürlich in aller Regel ja erfreulicher und privilegierter ist als die von Eltern und Familien, die das nicht haben. Und ich glaube, Herr Höfgen hat total recht, wenn er sagt, wir sind eine Volkswirtschaft, die super darauf angewiesen ist, dass alles Potenzial, was in den wenigen jungen Leuten, die wir noch haben, steckt, dass das auch wirklich genutzt werden muss und auch auf die Straße gebracht werden muss und dass man die auch nicht nur fördern muss, sondern auch motivieren muss, das zu tun.
Ja, motiviert sind die, glaube ich. Die müssen gar nicht von Ursula Weidenfeld noch motiviert werden. Aber es stimmt aus zwei Gründen, dass wir auf die Jungen gucken sollten. Erstens, wir sind eine alternde Gesellschaft. Und zweitens, Deutschland ist eine Wissensgesellschaft, keine Rohstoffgesellschaft. Ja? Wir haben nicht Unmengen Öl, Gas oder sonstige seltene Rohstoffe, die bald gefragt sein werden unter der Erde, die wir da rauskloppen und dann ist gut, sondern es kommt auf Innovationen an, auf Forschung, auf gute Technikoproduktivität, so auf unsere Köpfe kurz gesagt. Ja, und deswegen sind diese Bildungsstudien mit den fatalen Ergebnissen, die ja auch leider in letzter Zeit immer schlechter geworden sind, ein absolutes Warnsignal.
Tun. Und das wäre mein Punkt, wo ich sagen, wenn ich von dem, was ich verdiene, vergleichsweise wenig behalten darf, weil ich in ein Steuersystem reinwachse, das unglaublich progressiv ist. Also das mich praktisch von dem Tag an, wo ich Empfänger bin von Leistungen des Staates, bis zu dem, wo ich Spitzenverdiener bin, manchmal nur 5, 6, 7 Jahre dazwischen liegen, weil man eben mit 60.000 Euro im Jahr fast, also ein bisschen mehr, heute schon zu den Spitzenverdienern zählt und den Höchststeuersatz bezahlen muss. Also da würde ich sagen, wenn es Bedarf gibt, dann da, wo Leute leistungsbereit sind, wo sie ihre Ausbildung wirklich nutzen wollen für Jobs und eigenen Wohlstand, da muss man reformieren. Und ob man dann den Superreichen was wegnimmt oder nicht, Entschuldigung, ich halte das für eine Symboldebatte. Weil
also, sie sagt hier, bei der Einkommensteuer zu reformieren wäre ja richtig, aber sagt ja nicht, ne, wie man es dann irgendwie anders lösen soll und will offenbar nicht, dass dafür bei der Erbschafts- oder bei Vermögensteuer was erhöht wird. Okay, ihre Zahlen waren falsch, ne? 60.000 Euro zahlt man noch keinen Spitzensteuersatz, es sind 67.000 Euro zu versteuerndes Einkommen, da kommen dann lauter Freibeträge, Grundfreibetrag beispielsweise, wenn man Kinder hat, Kinderfreibetrag, Werbungskosten, wenn man die noch hat, obendrauf. Das heißt, man muss ungefähr je nach Konstellation 80.000 Euro brutto verdienen, um dann 67.000 Euro zu versteuerndes Einkommen zu haben, um dann 66.671 ist, glaube ich, die Grenze, um dann mit einem Euro oder mit den paar Euro, die man da drüber hat, Spitzensteuersatz zu zahlen. Man zahlt ja dann nicht 42% Spitzensteuersatz auf die kompletten, bleiben wir in 67.000 Euro, ja, sondern nur auf die 239 Euro, die dann da drüber liegen, ja. Oder lass es 300 Euro sein, so. Will jetzt gar nicht auf die Zahlen festlegen. Ja. Sondern nur auf die da drüber 42 und auf die da drunter weniger. dazu kommt, sie tut so, als wäre es eine normale Erwerbsbiografie in Deutschland, dass man vom Sozialhilfeempfänger zum Spitzenverdiener wird. Ist es nicht. Ja, ist es nicht. Und selbst wenn sie damit nur meinte, okay, man empfängt Leistungen des Staates im Sinne von, man geht, keine Ahnung, zur Schule kostenfrei, ja, bekommt also da Leistungen vom Staat, wenn man so will, und wird dann Spitzenverdiener, der den Spitzensteuersatz zahlt, das ist auch nur für 5% der Leute wahr. Ne? Also 5% der Steuerpflichtigen zahlen Spitzensteuersatz. Ja? Nur 5% wohlgemerkt. Es waren mal noch weniger. Es ist so, dass immer mehr Leute Spitzensteuersatz zahlen, weil der nicht vernünftig angehoben wurde, etc. pp. Stimmt. Nur Spitzensteuersatz ist nicht also die Realität für die große Mehrheit der Bevölkerung.
Alles eben im Grunde, es geht um ein paar Familien, es geht um wenig Geld, um super viel Aufwand und am Ende löst es nicht das Problem derjenigen, die jetzt ins Erwerbsleben wachsen und Geld verdienen.
Ja, sagt sie einfach so, ne? Es geht um wenig Personen, aber es geht nicht um wenig Geld, es geht ja gerade um viel Geld. Die besitzen ja unglaublich viel. Die reichsten 10% verdienen zwar nur ein Drittel, nur ein Drittel aller Einkommen, aber besitzen zwei Drittel allen Vermögens und in der Spitze ist es noch weiter konzentriert. Ja, das oberste 1% besitzt ein Drittel, die obersten 0,1%, 20% war jetzt in der Monitor-Doku die Rede davon. Alte Zahlen vom DEW sagen 16%, also ein Sechstel. Ob es jetzt 16 oder 20% sind, es ist krass viel dafür, dass es um 80.000 Menschen geht. Ja. Und da ist eben gerade viel zu holen, weil die super viel Vermögen haben und die DEW-Vermögensteuer mit 1 Million Freibetrag, 1% Steuersatz geht nämlich von einem Aufkommen von 35 Milliarden Euro. Ja, das ist viel. Das ist genauso viel oder ungefähr die Größenordnung, wie beispielsweise durch Unternehmensgewinnbesteuerung reinkommt. Muss man sich mal vorstellen. Ja, ist natürlich nicht so viel wie jetzt die Einkommenssteuer insgesamt, ja, oder die Mehrwertsteuer insgesamt, das sind die größten Steuerarten. Aber man, es ist eine ganze Menge, so zu tun, als wäre das nicht wichtig. Und zweitens, es geht ja zu den Ländern. Wir haben über Bildung gesprochen. Die Länder sind vor allem für das Bildungssystem verantwortlich. Die könnten die Kohle gut gebrauchen. Erst recht, weil die auch die strengere Schuldenbremse haben.
Vielen Dank. Ich versuche noch mal einmal wieder zurückzukommen, auch zum Thema unserer Sendung. Sie haben gerade ein gutes Stichwort gegeben, Frau Weidenfeld, das progressive Steuermodell, das wir in Deutschland haben.
Man hat es meinem Gesicht, glaube ich, noch ansehen können. Ich wollte da eigentlich noch mal intervenieren und was sagen, nach dem Motto, die Einkommenssteuergrenze ist eine andere. Ja, peinlich, dass Sie die nicht kennen, dass ich Ihnen das jetzt hier sagen muss. Sie aber trotzdem der Meinung sind, Vermögen- und Erbschaftssteuer würde nichts bringen.
Das soll ja für sozialen Ausgleich sorgen und dafür, dass tatsächlich Besteuerung nach Leistungsfähigkeit passiert. Ist das tatsächlich gewährleistet?
Nee, ist es nicht. Und das ist eben eins der ganz großen Probleme. Ich habe gerade erklärt, warum es eben für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nicht mehr immer funktioniert. Aber es funktioniert eben auch bei den Reichen nicht, weil wir sehen, dass die Durchschnittsbesteuerung in Deutschland von ganz arm bis ganz reich im Schnitt so zwischen 18-19% für die ganz Armen, die eben viel Mehrwertsteuer, die eben alles ausgeben müssen, was sie bekommen und deshalb eben über die indirekten Steuern praktisch auch einen großen Teil ihres Einkommens als Steuern bezahlen.
Sehr guter Punkt und vor allem auch viel Sozialbeiträge.
Bis zu den Superreichen, die irgendwo bei 33-34% liegen. Und das ist natürlich nicht so gedacht. Gedacht ist ja, dass diejenigen, die Geld bekommen vom Staat und von der Allgemeinheit, damit sie überleben können, eben tendenziell eher keine Steuern bezahlen sollen. Und diejenigen, die wirklich sehr, sehr gut dran sind, auch den Höchststeuersatz am Ende bezahlen sollen und eben mit über 40% ihres Einkommens belastet sind. Und dass das nicht so ist, ist falsch. Mhm. Da muss der Staat nachsteuern, aber eben nicht mit einer Vermögenssteuer, sondern eben mit dem Streichen von Ausnahmen, mit dem Beenden von Minijobs, mit dem Beenden der Kapitalertragssteuer. Da gibt es ganz viele Dinge, wo man sagen würde, da muss mal einer ran und da traut sich keiner, weil es eben super unpopulär ist, sowas zu machen.
Minijobs und Kapitalertragssteuer würden das also glatt ziehen, so. Naja, aber worauf sie anspricht oder anspielt, ist ja, wer trägt welche Steuerlast. Sie begeht leider den Fehler, einfach so zu tun, okay, es gibt eine Vermögensverteilung, arm und reich, und man kann jetzt deren Steuerlasten, 18% des Einkommens, 30%, 33% des Einkommens miteinander vergleichen. Ja. Das geht aber nicht, denn relevant für diesen Vergleich, Oliver Stock hätte das jetzt auch gerne wahrscheinlich gemacht, der gesagt, ja, aber die reichsten 10% mit den größten Einkommen zahlen ja schon über die Hälfte der Einkommenssteuern. Also, das ist ungerecht. Das ist ein klassischer FDP-Liberalo-Satz. Ne? Aber relevant ist nicht, wie viel Köpfe, wie viel zahlen, sondern was verdienen die. So, und die Realität ist, die obersten 10% verdienen ein Drittel aller Einkommen, zahlen zwar 60% aller Einkommenssteuern, ja, weil die Einkommenssteuer ist progressiv, da haben wir eine Umverteilungswirkung, aber nur 19% aller indirekten Steuern, Mehrwertsteuer beispielsweise, und nur etwas mehr als 20% aller Sozialbeiträge. Nimmt man das gesamte System zusammen, Sozialbeiträge und Steuern, alle Steuern, ist es so, die obersten 10% verdienen zwar ein Drittel aller Einkommen, leisten aber auch ein Drittel aller Steuern und Abgaben bei. Es gibt also keine große Umverteilung. Bei der Einkommensteuer ja, bei den anderen nicht. Ja, eher im Gegenteil. Mehrwertsteuer etc. wirken sogar regressiv, belasten kleine Einkommen stärker als große. Im Verhältnis zu deren Einkommen. Das wäre hier relevant gewesen. Damit Frau Weinfeld aber was über die Vermögen- und Erbschaftssteuer sagen können, brauchte es diese Statistik natürlich nochmal in Bezug auf Vermögen. Ja? Also in Bezug auf welches Vermögen werden eigentlich welche Steuern gezahlt. Ja? Gerade hatten wir Einkommen als Bemessungsgröße. Vermögen wäre dann auch nochmal relevant. Und da käme dann raus, ja, gemessen am Vermögen, zahlen Superreiche eben unterproportional viele Steuern. Und Reiche eben überproportional, weil Arbeit und Konsum in Deutschland hoch besteuert wird, im internationalen Vergleich auch extrem hoch, und Vermögen eben nicht. Ne?
Lassen Sie uns mal bei den wirklich Reichen bleiben, bei den Superreichen, das ist interessant. Da gibt es eine neue Studie von der Boston Consulting Group. Demnach gibt es in Deutschland 3.300 Superreiche. Das sind Menschen mit mehr als 100 Millionen Dollar Finanzvermögen. Die verfügen aktuell über 1,94 Billionen Euro. Das sind 23% des gesamten Finanzvermögens in Deutschland. Und dieses Vermögen?
Wohlgemerkt, Finanzvermögen, ne, da sind Immobilien außen vor. Es ist nur Finanzvermögen, nur Aktien beispielsweise, Geld auf dem Konto und sowas. Nicht Sachwerte, die sind da komplett raus. Die Statistik ist schon krass. Wenn man Immobilien mit dazu nehmen würde, würde es natürlich noch krasser werden.
Ist im globalen Vergleich sogar noch stärker gewachsen als sonst wo auf der Welt. Andreas Spinrad, woran liegt das?
Das liegt vor allem daran, dass Superreiche in der Regel ihr Vermögen in einem Portfolio haben, was viel weniger besteuert wird, als das, wenn Arbeit besteuert wird. Ich meine, das ist ein bisschen plakativ zu sagen, wie Sie eben gesagt haben, ab 67.000 Euro ungefähr greift der Spitzensteuersatz von 42%. Dann gibt's
zu versteuerndem Einkommen, ne? Das sind brutto 80.
Bei fast 300.000 Euro dann nochmal die 3% Reichensteuer obendrauf. Das ist das Höchste, was man für die Einkommensteuer bezahlen kann. Und dann gibt es eben die pauschale Kapitalertragssteuer von 25%. Aber in der Tat ist es einfach so, dass die Steuerlast von Superreichen extrem niedrig ist. Wir sehen das an Ländern, wo die Daten viel besser vorliegen. Durch die fehlende Vermögensteuer haben wir in Deutschland sehr, sehr wenig Daten über die wirklich Reichen, über die 0,1%, über das 1%. Aber in Ländern, wo die Daten vorliegen, das sind beispielsweise Frankreich, Niederlande, auch die USA zum Teil. Da sehen wir, dass bei den ganz oben, also die Steuerlast steigt an, progressiv. Und bei den ganz oben sackt sie aber ab, weil man ab einem bestimmten Vermögen kann man eben Instrumente benutzen, um Steuern zu optimieren, die normale Menschen nicht benutzen können. Ich sage jetzt normale Menschen. Ja? Ich meine, wir reden eben über die ärmeren Menschen, in Anführungszeichen. Das sind ja bestimmten Studien zufolge, sind ja 60% der Deutschen am Ende des Monats haben die das nichts mehr auf dem Konto, haben alles ausgegeben. Ich finde es ein bisschen komisch, bei mehr als der Hälfte der Menschen über die Ärmeren zu reden. Das ist einfach der Normalbürger.
Aber ist es dann nicht so, dass man dafür sorgen müsste, dass diese 60% eben in der Lage sein müssen, Vermögen zu bilden, eine Wohnung zu kaufen, ein Haus zu kaufen, wenn sie das wollen, ihre Kinder auf gute Schulen zu schicken? Also ich würde halt sagen, da muss die politische Energie hin. Und ich meine, ob ich jetzt einem Milliardär Ich weiß nicht, wozu es führen soll, wenn ich ein paar Milliardären jetzt sage, ihr zahlt ab morgen mehr Steuern. Das wäre natürlich wünschenswert. Ich fände das auch richtig.
Jetzt plötzlich findet ihr es doch richtig und ist es doch wünschenswert? Hm? Einmal komplett die Position gewechselt. Ja, vorher war sie die ganze Zeit so, ja, ist das eine Symboldebatte, was bringt das? Und jetzt, wenn sie es plötzlich wünschenswert, habe ich mich auch gefragt, hä? Und ja, was soll das bringen? Ja, was sollen alle anderen Steuern bringen? Also können wir ja bei jeder Steuer sonst hinterfragen, was soll das bringen, dass wir alle Einkommensteuer zahlen? Was soll das bringen, dass ich auf die Butter 7% Mehrwertsteuer zahle? Kann ich genauso dumm in die Welt blöken.
Aber der politische, der Energieaufwand, der betrieben werden muss, um das zu schaffen, auch die Perspektive, dass diese Leute ja in Deutschland bleiben sollen. Man möchte ja nicht, dass die mit ihrem Vermögen und ihren Unternehmen weggehen, sondern man möchte, dass sie da bleiben und konstruktiv eben auch an diesem Gemeinwesen mitarbeiten. Und ich sehe da ehrlich gesagt keinen ordentlichen Weg, wie das gehen kann.
Sie sieht da leider keinen Weg. Ja, sie kennt noch nicht mal die Grenzen bei der Einkommensbesteuerung, aber meint, bei der Vermögen, bei der Erbschaftssteuer gibt es leider einfach keinen Weg. Gibt es einfach nicht. Andere Länder können das, ja, das geht. Deutschland leider nicht. Die hatten das zwar auch schon mal 60, 70 Jahre fast, ja, in Deutschland. Von, ich meine, 23 bis 97, ja, sogar mehr als 70 Jahre. Aber das geht jetzt leider nicht mehr, ja. Also wäre toll, wenn die Reichen mehr zahlen, wäre ja wünschenswert. Ja, auch toll, wenn die was zum Gemeinwesen beitragen. Aber ja, leider ist das ja nur eine Symboldebatte und geht leider nicht. Was ist das für eine Position? Ja, da passt ja vorne und hinten nichts. Das ist ja wie ein Wackelpudding, den man an die Wand hauen möchte, nageln möchte. Und ich habe mich ganz gefragt, was soll ich jetzt darauf sagen? Ja, generell ganz oft so. Weil bei einem Punkt angefangen, bei A, dann über Holland gefahren, Belgien, Frankreich zurückgekommen und irgendwo in Niedersachsen gestoppt, um dann, keine Ahnung, über Nürnberg einen Punkt zu machen. Okay, wo soll ich jetzt einsteigen?
Ohne dass man eben wahnsinnig viel politische Energie ins Werk setzt, die viel, viel besser aufgehoben wäre, wenn es darum ginge, eben Menschen es möglich zu machen, Wohlstand, Vermögen zu bilden.
Aber wir haben diese
politische Energie wenden wir für so viel Unsinn auf. Zum Beispiel für die Debatte haben wir ein Ausgaben- oder ein Einnahmeproblem. Zum Beispiel für Asylbewerber, ja, und ob die einen Euro zu viel haben oder zu wenig. Zum Beispiel für Bürgergeldempfänger, ob die einen Euro oder zu viel oder zu wenig haben. Ob die noch das Schwarze unter den Fingernägeln haben, was man denen auch abnehmen könnte, ja. Was führen wir da Debatten zu? Was nehmen sich da Politiker für Zeit? Zu glauben, wir hätten keine politische Kapazität, also politische Energie, um darüber zu reden. Warum? Woran festgemacht? Reine Willkür.
Wir haben sehr viel politische Energie, verwenden wir seit Jahren darauf, um sehr, sehr arme Menschen, Menschen, die im Bürgergeldbezug sind, zum Teil Menschen, die aufstocken müssen, also Menschen, die arbeiten gehen, aber beispielsweise durch fehlende Infrastruktur in Kindergärten und so.
Wie hart habe ich bitte in dem Moment genickt?
Stoppen müssen, also Menschen, die arbeiten gehen, aber beispielsweise durch fehlende Infrastruktur in Kindergärten und so weiter, halbtags nur arbeiten gehen können, wenn sie alleinerziehend sind. Diese Menschen werden mit großer politischer Kraft durchleuchtet. Überall wird geschaut, haben die vielleicht noch einen Euro zu viel, gehört denen noch dies und jenes. Und ich finde, das ist eine politische Kraft, die wird dann in meinen Augen eine Symboldebatte gesteckt. Und ich finde, bei denen anzufangs, ihr habt es eben gesagt, die so.
Andreas Spinnrad, sehr, sehr guter Mann. Der Punkt kam genau zur richtigen Zeit, perfekt delivered, und er hat auch recht, das ist ja eine Symboldebatte. Da geht es nämlich ja, nur um 16.000 Personen, Totalverweigerer bei der ganzen Bürgergelddebatte, und um 150 Millionen Euro, die gespart werden sollten. Noch die sind viel zu ambitioniert, während wir machen eine Vermögenssteuer für die reichsten 0,1%. Ja, es beginnt aber 6 Millionen Euro Nettovermögen. Sprechen wir über 40.000 Steuerpflichtige, mehr Personen, aber weniger Steuerpflichtige, weil die ja zusammen veranlagt. Und über Einnahmen von 30 Milliarden aufwärts, je nachdem, wie man die ausgestaltet. Ja, das zum Thema, was eine Symboldebatte ist und was nicht.
So viel besitzen wie Millionen, das finde ich keine Symboldebatte, weil das ist eine klare Frage von Gerechtigkeit, auch zu denen zu gehen, die sehr, sehr viel haben, und zu fragen, könnt ihr in dieser sehr entscheidenden Phase dieses Landes, wo es eben diesen großen Investitionsbedarf gibt, mehr Verantwortung zeigen, in welcher Form auch immer.
Ich möchte an der Stelle ergänzen.
Ich würde es gar nicht so formulieren, dass man die jetzt braucht für Klimaschutz und so weiter, ne? Weil Geld wächst nicht auf reichen Menschen, aber solange wir die Schuldenbremse haben, ist es für die finanzielle Ausgestaltung, die wir uns gegeben haben, gerade für die Länder eben schon sehr entscheidend, die dann auch damit die Kommunen ja wieder ausstatten können, weil die Kommunen ja auch mitfinanzieren, und deshalb ist es okay, aber ich würde es jetzt nicht so aufblasen, die haben da eine Verantwortung oder so, oder wir können uns Klimaschutz nur leisten, wenn wir die Reichen besteuern, ne? Denn Geld wächst nicht auf reichen Menschen, es ist staatliches Geld, also da würde ich ein bisschen Ball flach halten, Aber ansonsten ist der Punkt natürlich total richtig und valide.
Gänzen eine Grafik, die zeigt nochmal, worüber wir hier auch sprechen, nämlich den Unterschied zwischen Arm und Reich und die Schere zwischen Arm und Reich, die Ungleichheit, also die ungleiche Verteilung von Vermögen in Deutschland. Da haben wir die Grafik, genau. Und wir sehen, das Vermögen in Deutschland ist im internationalen Vergleich besonders ungleich verteilt. Vor 30 Jahren hatten die obersten 100% 50 mal so viel Vermögen wie die untere Hälfte. Und jetzt besitzen sie...
Das war ja ein einziger Fiebertraum, ne? Man sieht keinen internationalen Vergleich und die obersten 100%, nee, die obersten 10%.
Mindestens 10-mal zu viel. Die Schere geht also weiter
auf. Und auf wo hat man das jetzt in der Grafik gesehen, ne?
Auseinander. Was ist das Problem daran?
Da ist, also auch bei dieser Schere kommt mir zu kurz, dass das untere Teil nicht unbedingt mehr Armut in dem Sinne bedeutet, wie das vielleicht vor 30 Jahren der Fall gewesen ist. Also das Ganze
sagt ja auch keiner, ne? Und ist auch kein Argument. Also dass es uns heute besser geht als vor 30 Jahren und damit auch den relativ gesehen den Einkommensärmsten besser geht. Ja? Also den Einkommensärmsten geht es heute absolut besser als den Einkommensärmsten damals. Toll, aber sollten wir uns damit zufriedenstellen?
Das gleicht sich ja ein Stück weit an. Wir haben Gott sei Dank ja eine Gesellschaft geschaffen, wo die Reichen sehr reich sind, ja, aber die Armen auch nicht mehr unter der Brücke schlafen müssen, sondern sich da einiges verbessert.
Gibt es in Deutschland leider auch zu viel von.
Ja, aber dann muss man auch fragen, woran das liegt und was Menschen davor tun können, dass es nicht so ist. Was
Carsten Linnemann will es ja, dass es das bald wieder gibt, nämlich wenn Menschen Jobs ablehnen, will er ja nicht nur das Bürgergeld streichen, sondern auch an die Heizkosten, an die Wohnkosten ran, was de facto bedeutet, raus auf die Straße.
Wer ihnen helfen kann und was sie sich selber helfen können. Aber diese Schere, mit der wird immer argumentiert und es gibt so viele andere Sichtweisen davon, unter anderem die, die ich jetzt aufmache, dass es eben ein abgefedertes Sozialniveau gibt, was hierzulande sehr ausgeprägt ist, dass ich eben mit dieser Argumentation auch gar nicht so recht klarkomme. Was wir hier falsch machen, ist, finde ich, dass wir der Meinung sind, wenn ein Reicher ärmer wird, wird ein Armer reicher. Und dieser Zusammenhang, den gibt es einfach nicht. Es ist kein Reicher in Deutschland unterwegs, der den Armen was wegnimmt. Das stimmt nicht. Ja, im Gegenteil, die Reichen sind unterwegs.
Es ist kein Reicher, der den Armen was wegnimmt, ja. Ich sag mal so, ne, die Reichen wären ja nicht reich, wenn die die ganzen Gewinne, den ganzen Profit, den die machen, in Form von Löhnen ihre Mitarbeiter auszahlen würden. Ne? Dann wäre das ja nicht so. Die müssen denen ja schon was wegnehmen, damit da eben so viel Gewinn überbleibt. Anders wird es ja nicht gehen.
Und geben den Armen auch noch zum Beispiel Arbeit. Also der reichste Deutsche nach meiner Zählung im Moment ist zum Beispiel der Herr Kühne, glaube ich. Das ist dieser
Herr Schwarz, oder wie auch immer. Wie reich wären die denn ohne Mitarbeiter?
Ja, aber die Mitarbeiter, die sind ja da.
Da muss ich lachen. Also sorry, es ist ja hanebüchen.
Ich bin ja dankbar, dass sie da sein können.
Die Mitarbeiter sind ja dankbar, dass sie da sein können, dass die gnädigen Reichen denen Arbeit geben. Ne? Also was für eine Verkehrung von wer Wohlstand erzeugt, ja, und wer ihn abschöpft.
Andersrum. Ohne Mitarbeiter, die ihr Vermögen gar nicht aufbauen
können. Ja, aber die Menschen, da hängen Zehntausende von Menschen dran, da hängen Zehntausende von Familien dran. Deswegen tragen auch diese Unternehmer eine verdammt hohe Verantwortung. Sie gehen auch in ein verdammt hohes Risiko. Und ich kann doch nicht einfach sagen, ihr seid reich, also müsst ihr was abgeben. Die haben doch ihr Geld verdient.
Ich kann nicht einfach sagen, ihr seid reich, deswegen müsst ihr was abgeben. Hey? Mit der gleichen Argumentation kann man gegen jede Steuer vorgehen. Ich kann nicht einfach sagen, ihr habt Geld verdient, ja, also muss ich euch jetzt besteuern. Ihr wollt Butter kaufen, also muss ich euch jetzt besteuern. Was ist das für ein Argument? Ja? Selbstverständlich gibt es Steuern, die sich auf was beziehen. So, das kann auf Umweltverschmutzung sein, das kann auf Zigarettenrauchen sein, das kann auf Lohneinkommen beziehen sein, das kann auf Butter einkaufen sein, das kann auf Kfz-Kraftfahrzeuge anmelden sein. Also alle möglichen Wirtschaftsakte werden doch besteuert. So. Reine Willkür.
Die haben so viel geschaffen, wie ganz viele andere es nicht schaffen, ihr Leben lang nicht schaffen.
Ja, und die haben es verdient, heißt natürlich, ne? Reichtum gleich, da wurde Maloch, das sind die Leistungsträger. Kommen wir gleich noch zu.
Und jetzt komme ich daher und fange an, denen etwas wegzunehmen. Das ist, finde ich, eine Ungerechtigkeit, die wir uns sicher erlauben.
Was haben denn die allermeisten Reichen Deutschen in Deutschland?
Ich habe wirklich gedacht, also ist ja jetzt Satire, was hier gerade abgeht. Ich muss da echt überlegen, meint er das ernst oder sagt er gleich noch, ah nee, war nur Spaß.
In Deutschland haben ihr Vermögen geerbt. Die allermeisten. Es gibt ja, eigentlich,
ist das ein Verbrechen?
Nicht nur, weil sie gerade gesagt haben, die haben was Großes geschaffen. Die haben was Großes bewahrt.
Ja. Was ist das für eine Argumentationsart? Ja, muss man sich mal überlegen. Also, einerseits sagt er, nur weil die reich sind, kann man die ja nicht besteuern. Was soll das? Das ist ja ungerecht. Andererseits, wenn man dann sagt, naja, aber die haben für ein Reichtum, konnten die ja nichts. Und ne, sagt er, ja, aber ist ja kein Verbrechen. Ja, aber wer hat denn vorgeworfen, dass es ein Verbrechen ist?
Ich sehe auch die Verantwortung von Menschen, die sehr viel Geld haben. Ich bin überhaupt keiner, der sagt, dass das Geld kommt ohne Verantwortung. Mhm. Aber man kann ja nicht ehrlich damit argumentieren, dass diese Menschen groß ins Risiko gegangen sind. Also natürlich war das Vermögen einmal da. So, und das, ich finde es unfair zu sagen, immer wieder...
Mehr als die Hälfte des Vermögens ist mittlerweile geerbtes Vermögen, nicht mehr erarbeitetes Vermögen. Ja? Und das wird natürlich immer krasser, wenn es mit der Erbschaftssteuer so weitergeht, dass die nur 8, 10 Milliarden Euro Aufkommen bringt bei fast 400 Milliarden, die jedes Jahr vererbt werden. Ne? Also einen effektiven Erbschaftssteuersatz von 2%. Und 2% aller Erbschaften landen als Steuereinnahme sozusagen beim Staat. So, natürlich ist das viel zu wenig korrektiv und dann wird Deutschland keine Leistungsgesellschaft, sondern eine Erbengesellschaft.
Wieder dieses Klischeebild zu bemühen von dem, das haben wir überall in Deutschland, von dem Fabrikanten, der morgens seinen Hut absetzt, grüßend durch das Fabrikgelände läuft, sich an seinen Schreibtisch setzt. Die Menschen gibt es. Es gibt diese Familienunternehmen. Aber es gibt die Hälfte aller Familienunternehmen in Deutschland haben im operativen Management, in der Geschäftsführung eben keinen mehr aus der Familie. Die Menschen in Familienunternehmen.
Wichtiger Punkt.
Trotzdem sind es Unternehmen, die seit 2, 3, 4, 5 Generationen in Deutschland arbeiten. Zu sagen, Herr Kühne, der große Speditionskaufmann, hat kein unternehmerisches Risiko.
Nein,
oder Herr Schwarz
ganz
von Lidl hat kein unternehmerisches Risiko.
Das war generell, ne? Die sind vor allem ihm immer so reingegrätscht, bei mir auch, aber bei ihm ist es mir dann noch krasser aufgefallen, bevor er seine Punkte zu Ende machen konnte und haben dann einfach komplettes Derailing jetzt wieder gegen Strohmänner angekämpft und auf andere Punkte eingegangen. Deswegen kämpft er hier jetzt auch um das Wort, um das fertig zu machen einmal.
Das ist eine gewagte These, das stimmt nämlich nicht.
Er ist nicht ins Risiko, ich würde das ganz gerne zu Ende machen.
Und in dem Moment habe ich wirklich gesagt, also jetzt wirken die zwei, nach diesen zwei Statements, aber ehrlich wie die Verteidiger der Superreichen.
Also in meinen Augen ist es trotzdem so, wir haben die Privilegien, die diese Menschen haben. Wir kommen ja wahrscheinlich gleich dazu, bei der Übertragung ihres Vermögens, bei der Übertragung des Betriebsvermögens, dass es da in der Regel Möglichkeiten gibt, dass das gar nicht besteuert wird in der Erbschaft. Diesen Menschen haben wir die Privilegien gegeben, eben weil sie Arbeitsplätze schaffen. So. Aber wenn es zunehmend den Trend gibt, dass diese Menschen eben nicht mehr nur an das Familienunternehmen denken, sondern an ein Vermögen, was in der Familie existiert, dann ist es natürlich eine ganz andere Sicht auf die Verantwortung in der Gesellschaft. Und es gibt diesen Trend. Wenn Sie mit Wissenschaftlern sprechen, dann sagen die, es geht oft nur noch um das Vermögen der Familie. Und darüber müssen wir dann neu nachdenken.
Aber stimmt das? Also ich habe da kein geschlossenes Weltbild. Aber wenn man sich vorstellt, dass ein Familienunternehmen...
Was heißt jetzt hier an der Stelle geschlossenes Weltbild? Heißt, wenn dann, sie hat nicht die Information, aber stellt es trotzdem in Frage.
In Familienunternehmen in der dritten oder vierten Generation keinen geeigneten Nachfolger mehr aus der eigenen Familie hat, dann ist es doch eigentlich eher klug zu sagen, dann lassen wir uns helfen von einem externen Manager, aber wir bleiben mit unserem Kapital und auch mit unserer Verantwortung ja eben nicht nur in diesem Unternehmen, sondern auch in der Region. Und
klar kann das klug sein. Sohn und meine Tochter sind nicht mehr die besten Nachfolger, aber was heißt jetzt die Verantwortung? Die sind dann nur noch Geldgeber. Ja? Oder diejenigen, die dann die Gewinne abschöpfen. Okay. Aber wenn die operativ nicht mehr drin sind, so was ist dann die krasse Verantwortung?
Gehen eben nicht an die Börse oder gehen nicht zu Private Equity und sagen, nehmt ihr den ganzen Klump, wir gehen dann in die Schweiz oder so, sondern die bleiben, also ich bin da nicht zu Ende. Also ich weiß auch nicht, ob das falsch ist, so zu denken. Aber wenn man sagt, mit 3, 4, 5 Generationen und einer Kapitalbeteiligung im Familienbesitz, und das stimmt ja zum Beispiel bei BMW und der Familie Klatten seit zig Jahren, dass die eben Ankeraktionäre sind und, glaube ich, auch eine ganz gute Rolle für dieses Unternehmen spielen. Muss man dann sagen, Das sind irgendwie Leute, die irgendwie nur ihren Schnitt machen aber wollen und dann nach Hause gehen. Mal eben, das tun sie ja nicht.
Ich möchte noch mal dazwischen. Wunderbar, wie wir schon tief in der Diskussion über Pro und Contra der Vermögensteuer sind. Ich würde gerne noch mal was Faktisches auch mit in die Diskussion geben. Also bis 1996 gab es ja eine Vermögensteuer in Deutschland.
Ich würde gerne mal was Faktisches mit in die Diskussion geben. Kann nur an die eine Seite gerichtet gewesen sein, die nur über Bauchgefühle und weiß ich nicht und habe kein geschlossenes Weltbild und ist ja kein Verbrechen Statements gemacht haben.
Damals hat das Bundesverfassungsgericht das bemängelt und hat es für verfassungswidrig erklärt, weil die Bewertungsgrundlage strittig war. Und seitdem ist die Vermögensteuer ausgesetzt.
Übrigens, weil die damalige Kohl-Regierung nicht die Korrekturen vornehmen wollte, die das Verfassungsgericht gefordert hat. Immobilien wurden nach zu alten Werten, daher zu niedrigen Werten, bemessen. Die wurden seit 1964 nicht mehr erneuert. Daher sind die günstiger ausgefallen als dann zum Beispiel Aktienwerte oder Kontostände, die natürlich zum aktuellen Tageswert gemessen werden. Und das hätte man natürlich korrigieren können, indem man die Immobilien neu bewerten lässt. Ja, hat man aber nicht und deshalb ist die Vermögensteuer ausgesetzt. Nicht das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die Vermögensteuer ist per se verfassungswidrig, sondern die nötigen Korrekturen dafür wurden nicht vorgenommen, weil man es politisch unter Kohl damals nicht wollte. Und auch Rot-Grün unter Gerhard Schröder es dann nicht wollte.
Hat in der Runde eine Idee, welche Summen Deutschland seitdem entgangen sind?
War eine weirde Frage, weil die Zahl war sowohl in der Monitor-Doku als auch in der Presse. So, ich glaube, jeder in der Runde kannte die Zahl und es war so ein bisschen, okay, wer will jetzt da den Klugscheißer spielen? Ich habe dann so genickt. Natürlich hätte man das sagen können. Wäre eher was gewesen, um es einzublenden einfach, glaube ich.
Ja, es gibt Schätzungen, also die Schätzungen, die sich wahrscheinlich dann wieder von anderen Schätzungen unterscheiden. Es gibt die eine Schätzung, dass ungefähr 380 Milliarden dem Staat seitdem entgangen sind, seit 1997.
Jetzt stört mich schon mal wieder das Wort entgangen. Wieso reden wir denn von entgangen? Wir reden darum, dass der Staat vielleicht mehr haben möchte. Also er hätte mehr zusätzlich einnehmen können, aber es ist ihm doch nichts entgangen. Erstmal hat der Staat...
Es ging doch gerade um die Frage, ob wenn die Vermögensteuer weiter existieren würde, wie viel der... Dann kann man doch das Wort entgangen benutzen. Das ist ja wirklich...
Wir sind ja, nicht entgangen bedeutet aber ja, dass er mehr hätte einnehmen können und sollen. Mhm. Warum soll der Staat mehr Steuern einnehmen?
Können heißt das sollen, das hat ganz gar nicht gesagt.
Ja, wirklich. Also das hab ich auch wieder gedacht. Hey, was ist das jetzt wieder für ein konstruiertes Argument? Es geht ja darum, wie viel mehr Steuereinnahmen hätte er eingenommen, also hätte es können. Sollen ist ja eine Frage, ob man das will, ja, ob man dafür ist. So, geht ja gar nicht um sollen.
So. Ein Staat, in dem Augenblick, wo ein Staat mehr Steuern einnimmt, holt er auch ein Stück mehr Macht an sich. Er maßt sich an, noch mehr Dinge zu regeln, noch mehr zu verteilen. Und ich finde, und das sehe ich auch wieder als journalistische Aufgabe an. Wir müssen die Macht des Staates begrenzen. Wir müssen auch seine finanzielle Fähigkeit dauernd kontrollieren. Und deswegen stört mich dieses Entgangen. Er will mehr.
Okay.
Sie sagt einfach okay, aber das ist natürlich schräg, ja, weil was ist das hier für eine Position? Sie sieht es als seine journalistische Aufgabe an, die Macht des Staates zu begrenzen, wenn es um seine Steuereinnahmen geht. Ich meine, darüber stimmen wir demokratisch ab, was der Staat wie leisten soll und was nicht. Ja? Und welche Steuersystem wir haben, weil die Parteien nun mal dafür genau Werbung machen und wir wählen sie dafür. Gut, die machen für vieles Werbung, was sie da nicht umsetzen. Okay, stimmt. Das heißt, da funktioniert unsere Kontrolle nicht, weil es dafür dann nicht die Mehrheiten gibt. Aber, und weil die Schuldenbremse auch ziemlich viel blockiert an Steuerreformen. Aber, was ist das jetzt wieder für ein Einwand? Dabei ging es doch nur um diese einfache Frage. Ja, hey, wir hatten mal eine Vermögensteuer und mit der hätten wir bis heute 380 Milliarden Euro an Mehreinnahmen gehabt. Sogar mehr als 400, weil die 380 beziehen sich auf Ende 23.
Ich nehme noch einen Zuschauer mit rein. Gerd Wöllmann hat auf X ganz praktische Fragen zur Vermögensteuer.
Das hat mich auch gewundert. Gerd Wöllmann, ne, ist im Landesvorstand der FDP Hamburg. Wer ihn von Twitter oder X kennt, weiß, der ist da immer ordentlich am Rumpoltern und so weiter. Rechten Trollen, rechte Hetzer hinter sich, ja, genauso wie der ÖRR-Block und die ganzen Crash-Propheten. Die geben sich alle die Hand. Ja? Bitcoin-Bros, all die. So, und die haben natürlich am Anfang gehetzt, oh, jetzt bin ich da in der Sendung, oh, das geht ja gar nicht und so, ne? Und von wegen Abhängigkeit und bla bla bla. Jetzt, deswegen wurde das am Anfang auch nur genannt, weil die haben es auf Twitter natürlich irgendwie als Skandal dargestellt, der es nicht ist. So ist ja ganz 0,0. Nichts Skandalöses dran. So, die sind halt nur neidisch. Haben wahrscheinlich ein bisschen Muffensausen, wenn da einer, der für mehr Gerechtigkeit ist und Ahnung von VWL hat, plötzlich eine größere Bühne bekommt. Ja, dann schlottern denen die Knie. Kann ich ja verstehen. Tut mir leid. Aber dann hat der da irgendwie eine Fragensammlung drunter geschickt und bekommt dann das Privileg, dass die gestellt wird, bei dem aber nicht geguckt wird, dass er ja nicht nur, dass er ein Parteibuch hat, was ich nicht habe, sondern sogar ein politisches Amt bekleidet, was ich nie gemacht habe. Ja, also der wird einem Landesvorstand der FDP Hamburg jetzt hier drei explizite Fragen zugestanden, ohne seinen Background zu erwähnen. Ne? Finde ich schon, also in diesem Gesamtkontext fand ich das schon nicht sonderlich angemessen.
Die will ich gerne mit reinnehmen. Lassen das wirklich mal durchspielen. Wer müsste sie zahlen? Ab welchem Vermögen wäre das fällig? Und Herr Wöllmann fragt, wie soll die Bewertungsgrundlage hierfür ermittelt werden? Und wie hoch wäre der Aufwand?
Ja, die Frage war natürlich außerdem dumm, weil das kann man natürlich nur beantworten, wenn es um ein konkretes Konzept geht. Wenn man jetzt eins genommen hätte, dann kann man all diese Fragen durchspielen. Ist für Vermögensteuer und Erbschaftssteuer auch unterschiedlich und auch je nach Konzept von Erbschafts- und Vermögensteuer. Das der SPD und das der Linken und das vom DEW und das von Gabriel Suckmann, die sehen alle anders aus.
Wirklich mal die ganz praktischen Fragen.
Ich will nur ganz
Fragen
kurz sagen, Gerd Wöllmann hat übrigens ein Parteibuch. Also
okay.
Das ist ein FDP.
Das habe ich nicht
Mensch
gesehen, ich habe ihn bei X gesehen. Ja, aber seine Fragen sind ja ganz richtige, sehr praktische.
Aber es kommt ja total darauf an, welche Vermögensteuer man nimmt. So, da sind unterschiedliche Freigrenzen für privates Vermögen, für Betriebsvermögen. Das DEW hat es mal durchgerechnet mit 1 Million Freibetrag persönlichem. Dann sind dann vor allem die obersten 1%, die das dann zahlen. Bemessungsgrundlage ist, was hat man auf dem Konto, was sind die Unternehmensbeteiligungen, besitzt man irgendwie eine GmbH, hat man Aktien, besitzt man Immobilien, so. Es werden Ausnahmen gemacht für kleinere Sachen wie Hausrat, das erste Auto, damit es auch für die Finanzbeamten ein bisschen schlanker wird. So, dann will ja nicht auch noch in der letzten, im letzten Schublädchen kramen. So, und das wird dann besteuert mit einem Steuersatz. Der ist auch nur je nach Modell anders. Das DEW hat, glaube ich, auch 1% angesetzt. Und dann kommt raus 35 Milliarden Euro an Mehreinnahmen. Aber die Parteien haben je nach Partei unterschiedliche Modelle. Je höher man die Freibeträge macht, bin ich ein Fan davon, desto weniger Steuerfälle hat man. Wenn man zum Beispiel sagen würde, wir wollen nur die reichsten 0,1% bei der Vermögenssteuer nehmen, dann hat man ungefähr 40.000 Steuerpflichtige, ist gar nicht so viel. Und es fängt an bei einem Nettovermögen von 6 Millionen Euro. Da ist dann das Einfamilienhaus von der Mittelschichtsfamilie raus, selbst wenn es in der Münchner Innenstadt ist. Da ist auch der klassische Handwerksbetrieb raus und Nettovermögen, ganz wichtig, Schulden schon abgezogen. So, und wenn man das macht, dann hat man weniger Steuerfälle, dann ist auch der Erhebungsaufwand recht entspannt, deutlich kleiner als bei der Einkommenssteuer beispielsweise oder bei anderen Steuern, die wir uns leisten.
Leider ist
selbst bei einem Freibetrag von 1 Million Euro, wie das DIW es vorschlägt, also viel weniger als ich beispielsweise machen würde, kommen die auf einen Erhebungsaufwand zwischen 3% und 8% des Aufkommens. Das ist ungefähr so viel wie bei der Einkommenssteuer zum Beispiel. Wir leisten uns so viele komplizierte Steuern, deswegen hohe Freibeträge, je weniger Steuerfälle, desto entspannter der Aufwand. Ja, völlig klar. Und desto gerechter auch und desto größer die Mehrheiten, wenn man nicht glaubt, wenn ich doch irgendwann mal vielleicht meine Immobilie 1 Million wert sein könnte, weil ich die gerade für 600.000 gekauft habe, dann könnte ich ja vielleicht auch mal darunter fallen, das will ich nicht, ja, dass man diese Fälle ganz klar da rausnimmt. Und es eben schlank hält. Und wenn man Bürokratie abbauen will, ja, nehmen dann mit 35 Milliarden je nach Steuersatz vielleicht auch sogar mehr Milliarden ein mit der Vermögensteuer. Wenn man sogar nur 40.000 Steuerfälle hat, man muss auch nicht jeden Einzelnen kontrollieren und rausfahren, die müssen halt eine Steuererklärung machen und wenn die unplausibel ist, dann kann man die kontrollieren, aber erstmal kann man denen die Pflicht zur Steuererklärung auferlegen, machen wir bei Millionen Rentnern und Arbeitnehmern eben auch, also warum nicht da auch? Selbst wenn man gar nichts kontrollieren würde, ja, was falsch wäre, aber selbst wenn man es nicht machen würde, müsste man nur sagen, okay, ihr macht eben jetzt die Steuererklärung und dann bearbeitet man die und fertig. So, hätte man trotzdem mehr Einnahmen. Aber Man kann natürlich auch ganz viele anderen Steuern, die alle jeweils nur eine Milliarde oder so an Aufkommen haben, Kaffeesteuer, Schaumweinsteuer, Biersteuer, Versicherungssteuer, Feuerschutzsteuer, weiß der Geier, die alle abschaffen, ja, und lieber sich auf einige wenige große Steuerarten konzentrieren und nicht die ganzen Bagatellsteuern noch mitschleifen, dann hätte man sogar netto eine deutsche Bürokratieentlastung. Konnte ich leider nicht bringen, den Punkt.
Ist dann eben vor allem auch deshalb super entspannt, weil die Leute, die das betrifft, natürlich alle die Möglichkeit haben, übermorgen umzuziehen. Und das,
nee, da gibt es eine Wegzugsbestimmung.
Was ist das auf den Punkt wieder, ja? Irgendwie eine Vermögenssteuer wäre entspannt, weil die dann alle umziehen, alle wegziehen. Ja, sicher. Ja, die ganzen Millionäre würden dann sofort das Land verlassen. Oh Gott, ja.
Steuerung beispielsweise, die das
regelt. Aber ich meine, also wenn man sich die
Nächste Steuer, sagt Oliver Stock, stimmt auch nicht, ist eine etablierte Steuer.
Länder anguckt, die das versucht haben, Frankreich, die sind damit gescheitert. Das hat nicht funktioniert.
Woran machen Sie das?
So, da habe ich mal mich an meine eigenen Prinzipien gehalten, die ich sonst den Journalisten vorwerfe. Wenn einfach so eine These reingeballert wird, wie, das sieht man an Frankreich, dass es gescheitert, ja, das will sie einfach als Argument bringen, da mal nachzuhaken, warum genau?
Das Fest?
Naja, die Vermögen sind, haben das Land verlassen.
Fängt sie an zu stottern und sagt, die Vermögen haben das Land verlassen.
Und sind eben erst zurückgekommen, als es eben eine Reform dieser Steuer gab. Und ich glaube, dass man da eben schon auch sehr genau hingucken muss. Also ich kann ihre...
Ja, sie ist ins Schwimmen gekommen und hat dann weiter ausgeholt. Eigentlich hätte ich nochmal nachfragen müssen, wie viel Vermögen denn genau, wie viel reden wir? Wie viel ist wann weg und wie viel wann zurück? Wenn Sie schon darauf abspielen, sagen Sie doch mal konkret. Dann wäre nämlich Schicht im Schacht gewesen. Habe ich leider nicht gemacht. Ne?
Argumente gut verstehen. Ich kann auch gut verstehen, dass man sagt, es ist nicht gerecht, dass Leute mit so viel Geld praktisch unbeschadet davonkommen. Um noch nicht mal ihre normalen Steuern.
Es geht ja auch nicht um den Schaden zuzufügen. Ne? Also unbeschadet ist völlig falsche Wort.
Aber wenn man sagen würde, die sollen ihre normalen Steuern zum normalen Steuersatz bezahlen, dann wäre man doch viel besser dran, als wenn man eben hingeht und versucht, eine Vermögenssteuer neu zu etablieren, die damals aus verfassungsrechtlichen Gründen, und zwar, weil man Vermögen total unterschiedlich bewertet hat. Das war ja der Grund, weshalb die Vermögenssteuer eben für verfassungswidrig erachtet wurde. Anstatt man sich in dieses Feld wieder begibt, und das hat man natürlich, wenn man Immobilien zum Beispiel dann bewerten wird und anders bewerten muss, als man es getan hat. Und stattdessen könnte man doch einfach dafür sorgen, dass die Leute ihre Steuern bezahlen. Aber die ganz normalen Steuern.
Das Problem haben wir nicht mehr, weil wir eine Erbschaftssteuer haben, die ist etabliert. Da werden auch Immobilien bewertet. Wir haben eine Grundsteuer, wird auch alles gemacht. Also diese Probleme, die es damals gab, die sind gelöst, dass man alte Einheitswerte genutzt hat. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind Sie ja dagegen, dass Arbeitnehmer zu viel Einkommensteuer zahlen. Ja, aber also wenn man ja dafür ein bisschen Raum schaffen wollte bei der Einkommensteuer und gleichzeitig nur mal die Schuldenbremse hat, die Ampel jetzt beispielsweise...
Aber Herr Höfgen, das ist doch kein Nullsummenspiel. Sie können auch sagen, wenn Sie eine Politik machen...
Oh, da sind meine Gesichtszüge mit mir durchgegangen. Oh.
Aber Herr Höfgen, das ist doch kein Nullsummenspiel. Sie können auch sagen, wenn Sie...
Ups. Ja, das war eine sehr enge Übertragung von Gedanken zu Mimik.
Wenn Sie eine Politik machen...
Ja, ich bin leider ein sitzendes Meme gewesen.
Die für Wirtschaftswachstum sorgt und die dafür sorgt, dass Menschen, die leistungsfähig sind, auch...
Da ist alles durcheinander gegangen. Alles, was man in einen Topf werfen kann, wurde jetzt hier in einen Topf geworfen.
Was von ihrer Leistung haben und diese Leistung möglicherweise auch...
Dabei wollte ich Ihnen nur sagen, wir können ja gerne die Einkommenssteuer senken, aber dafür Erbschaften und Vermögen höher besteuern. Wenn man die Schuldenbremse nun mal nicht antasten will, muss man eben... Wenn man das aufkommensneutral machen will, eine Steuer hoch, eine runter. Eine Steuerlast drauf, eine runter. Dass sie dann sagt, das ist ja kein Nullsummenspiel, das kann man nicht machen und Wirtschaftswachstum, bla bla bla. Wieder so viel aufgemacht, dass man da gar nicht... Wie hätte man jetzt darauf vernünftig kontern sollen? Weil, also es ist wie so eine Lawine, die auf einen zukommt mit 27 verschiedenen Punkten, die alle nicht genau mit meinem Ende oder meinem Ausgangspunkt zu tun haben. Und da jetzt wieder drauf zurückzukommen, das zu widerlegen und dann die Brücke zu bauen, zu meinem, das schafft man in der Zeit gar nicht. Vor allem, wenn man weiß, okay, die anderen wollen jetzt auch schon wieder was sagen und die Moderatorin wird auch schon nervös.
auch reinvestieren oder konsumieren. Das tun sie heute alle nicht. Also wenn man dafür sorgt, dass man eine ordentliche Wirtschaftspolitik betreibt mit Wirtschaftswachstum, dann kommt das Geld auch woanders her. Dann muss
aber
man
die
doch
Einkommenssteuer für klassische Mittel.
Vor allem nochmal zur Erinnerung, ne? Sie hat vor 10 Minuten in der Runde noch gesagt, Erbschaft, Vermögenssteuer findet sie ja doch wünschenswert. Da ist sie scheinbar wieder von ab.
Schichtsfamilien zu senken und dafür bei den obersten 0,1% was wegzunehmen, wäre sogar ein Booster für die Konjunktur, weil die sparen den größten Teil ihres Einkommens und Mittelschichtsfamilien geben den größten Teil ihres Einkommens wieder aus, tragen es in die Geschäfte.
Skizziert, wie das aussehen
zu Becker Lutze
könnte. Und am Ende schaffen sie das nächste Bürokratiemonster. Also wenn wir eine Steuer haben, die hier...
Auch wieder so ein Klassiker, ne? Erhebungsaufwand kleiner als bei anderen Steuern, aber ist ein Bürokratiemonster. Hätte ich so gerne gleich gekontert und gesagt, okay, dafür schaffen wir da 8 Bagatellsteuern ab. Ja? Das wäre spannend gewesen. Habe ich leider nicht machen können.
Versucht, eine Einzelfallgerechtigkeit herzustellen und da wieder versucht, einen Ausnahmetatbestand zu berücksichtigen, dann haben wir ruckzuck die nächste Behörde, die pro Land 2000 Mitarbeiter braucht, um die Vermögenssteuer erstmal zu berechnen und einzunehmen. Sie ist ja genau
2000 Mitarbeiter für pro Bundesland heißt mal 16, 32.000 Mitarbeiter, die er unterstellt für 40.000 Steuerfälle. Dann hätte also jeder Mitarbeiter für jeden Steuerfall ein halbes Jahr Zeit, noch mehr sogar.
Daran mal gescheitert.
Aber gucken wir doch mal in ein Land, in dem man es vielleicht gar nicht erwartet, in dem es eine Vermögenssteuer gibt, die funktioniert. Mhm. Und das ist ja ausgerechnet die Schweiz. Mhm. Wie sieht diese?
Das fand ich jetzt, den Themenwechsel jetzt zur Schweiz, er hat echt gar nichts für die Debatte gebracht, ehrlicherweise, weil es wäre jetzt viel besser gewesen zu sagen, wie kann man den Aufwand denn minimieren etc. und über die Modelle zu sprechen. Statt jetzt auf ein Land zu kommen, wo also die wenigsten wissen, was sind die Rahmenbedingungen, wie ist die Vermögenssteuer dort wirklich, wie funktioniert die da, so. Das hat mich schon wieder geärgert, weil da wurde jetzt der Ball vom Elfmeterpunkt genommen.
Dieses Modell der Vermögenssteuer in der Schweiz aus und warum wird es da akzeptiert?
Ja, die Schweiz, ich habe länger in der Schweiz gelebt und dort ist das Steuersystem völlig anders. Und das Interessante daran ist, dass es sehr transparent ist. Wenn Sie da Steuern zahlen, dann geht der Großteil geht an die Gemeinde, der zweitgrößte Teil geht an den Kanton und der ganz kleine Teil geht an den Bund. Und bei diesen ganzen Volksabstimmungen, die wir hier kaum in Deutschland...
Wir haben auch eine föderale Verteilung der Steuereinnahmen. Ja, und wir können gerne darüber reden, dass mehr Steuereinnahmen an die Kommunen gehen, bin ich gerne dafür. Was der Unterschied sein soll jetzt zur Schweiz ganz generell dann, außer die Verteilung... I don't know.
Schon mitkriegen. Da steht auf dem Wahlzettel, auf dem Abstimmungszettel steht dann, wollt ihr, dass diese Gemeinde ein neues Schwimmbad baut, dann steigt euer Steuersatz um das und das. Diese Transparenz stellt dieses Land her. Und in dem Augenblick, das war mein Argument vom Anfang, wo wir diese Steuertransparenz haben, wo wir nachvollziehen können, wofür geben wir eigentlich das Geld aus, in dem Augenblick kann ich natürlich ganz andere Steuern auch mir ausdenken und einnehmen. Deswegen ist die Vermögenssteuer in der Schweiz akzeptiert. Die besonders Reichen, wir wissen, dass alle handeln das sowieso aus, was sie an Steuern bezahlen müssen. Deswegen sind die ganz gerne in der Schweiz. Und deswegen funktioniert das Modell da, weil einfach die Akzeptanz für Steuern eine ganz andere ist, als die bei uns.
Aber in Deutschland weiß man auch, wofür das Geld ausgegeben wird. Das ist ja ein billiger Trick jetzt. Also ich meine, der Bundeshaushalt hat unendlich viele Seiten, da können Sie nachblättern. Also jedes einzelne bürokratische Detail.
Ja, aber ich weiß nicht, wofür ich meine zigtausend Euro Steuern bezahle.
Steuern sind ja auch nicht ausgabengebunden. Dann wären es ja auch Abgaben.
Aber dann muss man können Sie auch nicht argumentieren, dass das in Bildung gehen soll. Wenn ich eine Vermögenssteuer habe und das soll jetzt in Bildung gehen, dann ist es
ja logischer Zusammenhang, dass die Länder den Großteil der Bildungsaufgaben finanzieren.
Also logisch ist das nicht. Also
ja, warum? Das
ist einfach föderal vorgegeben.
Das Föderalismus, das ist festgelegt. Die haben ein Einnahmeproblem, insbesondere auch dadurch, dass die Schuldenbremse bei den Ländern noch strenger ist. 0,0, die haben schwarze Null verordnet bekommen. Wenn die mehr Geld haben, können die mehr für Bildung ausgeben. Wenn die das für das Falsche ausgeben, können wir alle am Bundestag, an den Landtagswahlen teilnehmen und diese Landesregierungen abwählen, die das nicht wollen.
Ich meine, also das ist ja Demokratie, oder? Also wenn die das Geld für die Falschen ausgeben oder die Mehrheit nicht der Überzeugung ist, dass es mehr Einnahmen braucht, gut, dann wählt man halt nicht die Parteien, die das anbieten. Wenn es aber in Umfragen 62% Mehrheiten dafür gibt, das zu machen, wenn sogar 55% der CDU-Anhänger dafür sind, ja, dann ist das Argument eines Oliver Stocks, der meint, nee, also das wäre nur okay, wenn man weiß genau, wohin jeder einzelne Euro, den man mehr einnimmt, dann fließt. halte ich das nicht für besonders überzeugend.
Ja, bleiben wir wirklich mal bei dem Schweizer Vermögenssteuermodell. Tatsächlich scheint das ja tatsächlich zu funktionieren und einen Reiz zu haben und eine Überzeugungskraft. Könnten wir was daraus lernen?
Naja, Sie sagen, es gibt ein ganz anderes Steuermodell. Das ist in der Tat in der Schweiz so, aber die Menschen wohnen trotzdem in Häusern.
Vor allem, warum Überzeugungskraft? Ich meine, die Überzeugungskraft haben wir in Deutschland auch. Es gibt zu jeder Umfrage eine Mehrheit dafür. Und wenn wir jetzt sogar noch sagen würden, nur die reichsten 0,1% ab Nettovermögen 6 Millionen, wette ich, die Umfrageergebnisse sind noch deutlicher dafür.
Ähnlich sind wie deutsche Häuser, die besitzen Dinge, die ähnlich sind wie deutsche Dinge. Das heißt, natürlich funktioniert die Vermögenssteuer in der Schweiz erstmal so, dass man in der Tat ein Vermögen in irgendeiner Art und Weise bewerten kann. Also sozusagen was Politiker in den letzten Wochen immer wieder gesagt haben, das sei nicht zu bewerten. Wie soll man denn diese ganzen Vasen angucken und was man da nicht alles lesen musste? Man kann das nur mal bewerten. Das bekommen die Schweizer auch gut hin. Also man könnte eine Vermögenssteuer rein praktisch erheben. Das kann man auch in Deutschland. Also ich meine, alles, was die Schweizer hinbekommen, sollten wir Deutschland irgendwie auch hinbekommen. Ich meine, das ist jetzt kein großes Hexenwerk. Ja, aber was ich überhaupt in ihrer Argumentation ganz komisch finde, ist, dass sie irgendwie eine Sonderregelung für Steuern aufmachen wollen. In dem Sinne, die Reichen würden ja die Steuern bezahlen, wenn sie denn wüssten, wohin das fließt. Ich meine, wo wollen sie das?
Sehr guter Punkt.
Sozusagen ab einem bestimmten Vermögen kann man sich mehr oder weniger aussuchen, wofür die Steuern und sonst zahlt man nicht. Sonst geht man weg. Ich finde das eine sehr komische Argumentation.
Also ich empfinde Ihre Argumentation ehrlich gesagt umgekehrt, dass Sie sagen, der Staat...
Das fand ich krass. Ne? Ist ja demokratietheoretisch ein super valider Punkt, den er bringt, dass er sagt, naja, wir sind immer eine Demokratie. Der Demos entscheidet per Mehrheit darüber, quasi was passiert. In dem Fall wählen wir Parteien, die dann wiederum für eine gewisse Zeit ja, mit den Mehrheiten, die sie nun mal sind, das... mit Mehrheit im Bundestag entscheiden und eine Regierung bilden, die das dann umsetzt. Okay, aber dass Ursula Weidenfeld einspringt für Oliver Stock, ja, der in so einer Lobby-superreichen Scheindemokratie unterwegs sein will, wo die Reichen irgendwie darüber bestimmen wollen, wofür welche Steuern ausgegeben werden, fand ich sehr erschreckend.
Hat ein Einnahmeproblem und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass mehr Geld in dieses System kommt. Ohne dass Sie die Frage beantworten oder die Frage auch für legitim halten, wofür gibt der Staat das Geld aus? Also wenn wir sagen, jeder zweite...
Sind halt auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich kann selbst, ohne dass der Staat die Kohle für was ausgibt, was wir überzeugend finden, trotzdem dafür sein, wenn beispielsweise dafür eine andere Steuer gesenkt wird. Ja? Oder es auch einfach so für gut halten und für gerecht, wenn dadurch die Steuerlast verschiedener Gruppen angeglichen wird. Ja? Und ich kann aus philosophischen und aus demokratietheoretischen Gründen dafür sein, so dass die Demokratie heißt nun mal, die Macht wird begrenzt jedes Einzelnen. So, es ist ja gar nicht so, dass auch eine Steuer nur Einnahmezwecke hat. Sie tut so, als ginge es nur um Einnahmen. Einnahmen, Einnahmen, Einnahmen und sonst nichts. Und das stimmt immer nicht.
Der Euro, der in Deutschland verdient wird, ungefähr, also nicht ganz, wird durch den Staat in irgendeiner Form ausgegeben, verteilt und umverteilt. Dann ist es nicht wenig Geld. Und wenn man sich dann fragt, wenn von 2 Billionen, kann man da, selbst wenn man 60 Milliarden im Jahr oder 160 oder 260 Milliarden investieren will, selbst wenn man sagt, unser Bildungssystem ist krass ungerecht, selbst wenn man sagt, Männer und Frauen werden in Deutschland immer noch krass ungleich behandelt, was ihr Einkommen und ihre Lebensleistung angeht, selbst wenn man sagt, es gibt Ungleichheit bei Gesundheit. Arme Leute leben 7 Jahre kürzer in Deutschland als reiche Leute. Selbst wenn man all das sagt, würde man doch in diesen 2 Billionen, wenn man es ernst meint, das Geld finden, um Prioritäten anders zu setzen. Anstatt zu sagen, wir machen alles weiter wie bisher, weil es ja irgendwie gut ist.
Vor allem, sie sagt ja nichts Konkretes, was gekürzt werden soll oder mehr ausgegeben werden müsste, um ihre Ziele da zu erreichen, sondern sprich nur von ihrer Staatsquote.
Und das, was nicht gut ist, das braucht nur mehr Geld.
Welche 2 Billionen meinen Sie?
Na, wenn man ein Bruttoinlandsprodukt von 4 Billionen hat ungefähr, dann und sagt, jeder zweite Euro wird umverteilt durch den Staat, dann ist man bei 2 Billionen. Das ist eben nicht nur Steueraufkommen, das sind Gesundheitsleistungen, das ist alles.
Wollte ich gerade sagen.
Aber ja gut, aber ich meine, trotzdem ist es doch eine legitime Frage zu sagen, wenn dieses Geld offensichtlich nicht so eingesetzt wird, dass die Ungleichheit, die wir alle am Tisch schlimm finden und falsch finden.
Habe ich noch nicht gemerkt, ehrlicherweise, dass wir die alle schlimm und falsch finden. Habe ich nicht gemerkt. Bin ich ehrlich. Habe ich nicht gemerkt. Ja. ist eine Symboldebatte. Was bringt das, wenn Milliardär dann ein bisschen was weniger hat? Zitate von ihr. Ja, die Reichen sind zwar reich, aber die Armen sind ja auch ärmer und die Schulen funktionieren schon irgendwie besser als in Vietnam. Zitate Oliver Stock. Erben ist doch kein Verbrechen. Zitat Oliver Stock. Hab ich nicht gemerkt, dass das schon Konsens ist, dass die Ungleichheit zu groß ist. Habe ich was verpasst.
Und wo wir alle sagen,
müsst ihr nochmal reinschreiben in die Kommentare, wo genau das klar geworden ist. Ich habe das verpasst.
Das muss ein gut administriertes Land besser und gerechter machen. Dann kann man doch nicht sagen, dass es an Geld fehlt.
Aber egal, wie gut die Schulen ausgestattet werden, niemand kann einen Vorteil haben wie die eben erwähnte Frau Klatten, die, als sie selbst eine Ausbildung macht zur Bürokauffrau, Großaktionärin von BMW wird. Diesen Vorteil kann man mit einem noch so guten Bildungssystem beispielsweise nicht ausgleichen.
Wenn ich als Bürokauffrau oder als Kind nicht akademischer Eltern, als Kind aus einer Migrationsfamilie, wo die Eltern...
Habe ich auch gar nicht verstanden, warum sie jetzt dann wiederum diesen Weg jetzt gerade einschlägt. Das Argument ist ja, dass Erben nichts mit Leistung zu tun hat und ungerecht ist. Und der Fall Susanne Klatten, sie macht eine Ausbildung zur Bürokauffrau in irgendeinem anderen Betrieb, aber wird BMW Großaktionärin, nichts mit Verantwortung, mit Qualifikation, mit Leistung, mit sonst was zu tun hat, sondern rein mit Spermalotterie.
Das nicht Deutsch als Muttersprache hat. Wenn ich als Kind aus solchen Familien am Ende studieren kann, und einen akademischen Abschluss machen kann und ein Leben leben.
Was im Übrigen unser Bildungssystem eben nicht abbildet, ja? Also es reproduziert die Abschlüsse der Eltern. Muttersprache mit akademischem Abschluss und dicken Geldbeutel, wenn das die Eltern sind, werden die Kinder es auch, statistisch gesehen. Und wenn es keinen akademischen Titel bei den Eltern gibt, wenn der Geldbeutel kleiner ist, wenn es Migrationsgeschichte gibt, dann eben entsprechend seltener, und zwar statistisch relevant deutlich seltener. Hier beispielsweise vom Statistischen Bundesamt vor kurzem, 20. Juni 2024, nochmal ausgewiesen, Hochschulabschluss hängt stark vom Bildungsstand der Eltern ab, da haben wir noch schöne Grafiken. Bildungsstand der erwachsenen Bevölkerung nach dem höchsten Abschluss der Eltern, Eltern mit Hochschulabschluss, heißt zu 56% machen die Kinder auch einen Hochschulabschluss. Und nur 3% haben kein Abitur und keinen Berufsabschluss, wohingegen es bei Eltern mit geringer formaler Qualifikation nur 12% schaffen, einen Hochschulabschluss zu machen, hingegen aber 40% kein Abitur und kein Berufsschulabschluss. Wenn man dann noch die Einwanderungsgeschichte mit dazu nimmt, ja, also Eltern ohne Einwanderungsgeschichte machen 25% einen Hochschulabschluss. Bei Einwanderungsgeschichte, die vor allem sehr spät passiert, ja, hier mit 18 oder Eltern nur 38%, aber selbst bei den Jüngeren, zum Beispiel Zugang mit unter 3 Jahren, ja, 20% keinen Berufsschulabschluss und nur 24% ein. Also, ja, ich meine, einerseits, ja, das Bildungssystem schafft etwas, aber es schafft trotzdem nicht, das komplett auszugleichen. Wäre ja schön, wenn es so wäre, ist aber leider nicht der Fall.
Das schaffen schon nur die wenigsten in Deutschland.
Ja gut, und das ist das Problem. Aber wenn ich das könnte, dann müsste ich mich doch nicht über das Vermögen von Frau Klatten aufregen, sondern dann könnte ich sagen, aus meiner eigenen Kraft, aus meiner eigenen Leistungsfähigkeit, aus meinem eigenen Erfolg habe ich das geschafft. Und Sie sagen, Frau...
Es geht ja nicht um Neid, es geht darum, dass es falsch ist zu sagen, die haben es verdient, dass es ein Gemeinwesen gibt und eine Verantwortung und eine Gerechtigkeitsdebatte, wer trägt welche Steuerlast, so, und dafür ist eine Besteuerung von Frau Klatten relevant, und deren ganzen Scheinargumente von wegen, das wäre verdient und die wären total die tollen, verantwortungsbewussten Unternehmer, was gerade bei Quandt und Klatten mit deren NS-Geschichte, ja, wo viel Kohle verdient wurde und viel Arbeiter ausgenutzt wurden, ja, auch sehr makaber ist zu behaupten, dass das einfach nicht stimmt. Ja. Und selbst wenn unser Bildungssystem perfekt wäre, man solche Erwerbsbiografien wie die von Klatten nicht annähernd hinbekommt und auch solche Erfolge nicht annähernd hinbekommt. Selbst wenn man Musterschüler ist und sonst noch was.
Frau Klatten, ich sag BioNTech. Ich meine, ein Unternehmen, das von Migranten aus der ersten Generation...
Ja, endlich mal wieder ein Einzelfallbeispiel. Sehr gut.
...gegründet wird. Man würde doch niemandem die...
Die Hälfte des Vermögens, ja, in Deutschland ist vererbt. Dafür ist ein Einzelfall Frau Klatten. Das ist saubere Argumentation. Ich nenne die Statistik, die Zahl, und gebe dann... Ja, eine Erfahrung, ich habe die Helikopterperspektive, wie Oliver Stock sagt, und gebe dann die von unten Erfahrung, hier Beispiel Frau Klatten mit ihrer Geschichte. Sie wiederum negiert die Zahl, ja, negiert den Helikopter und meint, mit dem Einzelfallbeispiel BioNTech dagegen argumentieren zu können. So geht es nicht. Ja.
Milliarde missgönnen, die uns dafür geholfen hat.
Missgönnen.
Dass wir kein Corona mehr haben und kein Problem damit haben. Das ist unternehmerisches Handeln.
Wenn es um Steuergerechtigkeit geht, muss man ja gucken, wer trägt welche Last. Und Einkommen wird in Deutschland im internationalen Vergleich sehr hoch besteuert.
Sehe ich ganz genauso.
Wir sind ja, aber wenn man das ändern will, muss man ja was anderes stärker besteuern. Und Sie kriegen Schnappatmung, wenn man sagt, dass man den 0,1% von Ihren Riesenvermögen etwas abnehmen soll.
Ich kriege da keine Schnappatmung.
Lassen Sie mich doch mal andere Dinge reden.
Doch, kriegt Schnappatmung.
Es gibt zum Beispiel eine Kapitalertragssteuer. Und die ist niedriger als die Steuer auf Einkommen. Das sind tatsächlich Themen, finde ich, wo man mal nachdenken kann. Ja. Und wo man tatsächlich sagen kann, wo lässt sich denn hier vielleicht mehr Gerechtigkeit erzeugen? Mhm. Aber ich kann doch nicht einfach
Also der Punkt hat mich nun wirklich auch gewundert, dass er bei der Kapitalertragssteuer plötzlich gesprächs- und kompromissbereit ist. Denn die Kapitalertragssteuer wird ja gezahlt, nachdem die Unternehmen schon mal besteuert wurden. Ja, also Unternehmen wird besteuert und was dann überbleibt, darauf fällt dann nochmal, wenn das an die Anteilseigner ausgeschüttet wird, Kapitalertragssteuer an. Das heißt, dieser Vergleich 25-42%, der ist natürlich auch gar nicht zulässig. Ja, das ist also Populismus. Dass er da aber drauf anspringt, als derjenige, der ja eigentlich für die Superreichen und die Liberalen hier einsteht inhaltlich, das hat mich ja noch mehr gewundert.
Vermögen daran gehen, die ihr Geld irgendwie verdient haben. Und sie haben es verdient, ob sie es geerbt haben oder ob sie es geschaffen haben.
Aha, okay. Die haben es verdient, egal ob die es geerbt haben oder geschaffen haben. Okay, ist einfach so.
Und sagen, ihr habt mir zu viel Geld. Das geht doch nicht.
Lassen Sie mich noch.
Ich wusste gar nicht mehr, es war so off-track, die ganze Debatte. Ich wusste gar nicht, wir konnten nur noch rumgrenzen.
Mal ein zweites Stichwort mit in die Diskussion nehmen, die ja sehr munter zwischen Ihnen läuft, ganz wunderbar. Wir wollten uns ja auch beschäftigen mit der Erbschaftssteuer, auch über die wird ja diskutiert. Sie haben sie auch schon an einzelnen Stellen angesprochen. Eine höhere Erbschaftssteuer, wäre das ein geeignetes Instrument für mehr Gerechtigkeit?
Definitiv. Weil die Erbschaftssteuer hat effektiv, ja zwar nominal hohe Steuersätze je nach Verwandtschaftsgrad, aber effektiv ist das Aufkommen 8 bis 10 Milliarden bei 300 bis 400 Milliarden, die jährlich vererbt werden, sind das mickrige 2-4%. Also da kommt sehr wenig rum. Und gerade im Thema Leistungsprinzip haben wir jetzt hier viel am Tisch drüber gesprochen. Erben ist keine Leistung. Das kann man nun mal sagen. Man wird in eine Familie geboren, wenn man Glück hat, gibt es da viel Geld, gibt es da akademische Abschlüsse. Wenn nicht, dann nicht. Und das zu besteuern, würde für einen Ausgleich sorgen, für gerechtere Startbedingungen.
Ich gebe die Frage auch auf diese Seite des Tisches nochmal. Also Erbschaftssteuer für mehr Gerechtigkeit.
Warum ist es, wenn ich was geerbt habe, warum ist das nichts wert? Natürlich habe ich ein Erbe.
Ey, wirklich auf Knopfdruck kann man da Strohmänner bestellen. Ne? Niemand hat ja gesagt, dass es nichts wert ist. Es ist ja viel wert, 400 Milliarden Euro. Ich habe ja die Zahl genannt jedes Jahr. Nur, es ist nicht verdient.
Das verantwortet ja, ich habe ja eine hohe Verantwortung mit diesem Erbe. Also ich kann doch nicht sagen, nur weil ich Geld...
Oh, die Armen. Die armen Erben, ne, die dann viel Verantwortung haben. Mann. Das ist aber wirklich schlimm. Das ist wie beim 100-Meter-Lauf. Ja, diejenigen, die einen Stein einen Klotz ums Fußgelenk bekommen und starten müssen ab der Nulllinie und sich messen mit denjenigen, die die besten Trainer haben und und 50 Meter Vorsprung bekommen, die haben ja auch eine Riesenverantwortung, dass die trotz dieses Vorteils auch wirklich das Rennen gewinnen, wenn sie als Favoriten gelten. Da hat man ja Mitleid mit. Also unfairen Startbedingungen sind immer diejenigen, die bevorteilt sind, diejenigen, um die man sich Sorgen machen muss. Das stimmt. Die armen Erben. Mensch, ja. Für die sollten wir vielleicht mal auf die Balkone raus und klatschen. Mhm.
Geerbt habe, werde ich stärker zur Kasse gebeten. Und das andere Argument ist, Erbschaft...
Achtet nochmal auf meinen Gesichtsausdruck.
Geerbt habe... werde ich stärker zur Kasse gebeten. Und das andere...
Warum? Also ich habe wirklich das Argument 0,0 verstanden. Ne? Was ist daran schlimm, wenn ich mehr geerbt habe, werde ich stärker zur Kasse gebeten? Ja, why not?
Argument ist, Erbschaftssteuer ist eine Steuer auf schon mal versteuertem Geld. Ich muss doch nicht zweimal versteuern. Das Vermögen ist verdient, versteuert und wird...
Wir zwei, der Andreas... und ich, also beide gucken gleich, weil Mann, das ist ja so ein alter Hut, jetzt mit der Doppelbesteuerung zu kommen, ne? Mensch, Mehrwertsteuer, Kfz-Steuer, alle indirekten Steuern zahlt man von schon versteuertem Einkommen. So, es ist, warum ist er da auch dann dagegen, oder was?
Weitergegeben und jetzt maßt sich der Staat an, das nochmal zu versteuern. Das ist Willkür.
Aber wenn Sie Ihr Gehalt
bekommen. Das ist Willkür.
Kommen und dann können Sie auch, das ist auch schon mal versteuert, dann gehen Sie in den Laden, dann müssen Sie auch die Mehrwertsteuer bezahlen, wird auch nochmal besteuert. Ja,
das ist Willkür.
Das ist ja der Erbe auch machen. Ja,
also, ich habe da ehrlich gesagt keine feste und abgeschlossene Meinung.
Ist sehr gut, dann trotzdem in der Runde zu sein.
Weil ich glaube, dass wir ja in so einem, ich sehe zum Beispiel, dass Ostdeutsche nichts erben oder viel, viel weniger erben als Westdeutsche. Und das ist natürlich ungerecht. Und ich finde, diese Debatten, die wir im Moment führen über Grunderbe, die sind mir irgendwie alle.
Die macht einfach wieder komplett neue Themen auf, ne? Ost-West-Gefälle, Grunderbe. Einfach neues Thema, 20 neue Themen.
Sie haben sehr aufgeladen, hintereinander weg. Sehr bugwellig, aber ich glaube schon, dass man darüber nachdenken muss.
Finden Sie sehr bugwellig, hat sie gerade gesagt.
Wie man Startbedingungen für Menschen, auch gerade für junge Menschen in einem Land in irgendeiner Form vergleichbar und kompatibel macht. Ich habe bei der Erbschaftssteuer für Unternehmen gar nicht das Problem, dass ich sagen würde, ich will nicht, dass die keine Erbschaftssteuer bezahlen. Ich frage mich halt nur, wenn wir alle sagen, wir finden es eigentlich.
Wie sehr geht das eigentlich alles durcheinander, wirklich? Ich hatte so viele Knoten am Kopf, dabei dem zu folgen. Und vor allem, man überlegt ja dann schon immer, okay, was kann man antworten? Ne? Aber wenn 27 verschiedene Themen hintereinander kommen und dann nicht absehbar ist, okay, wann endet sie denn jetzt und macht einen Punkt? Und was ist das letzte Thema, was man da eingehen kann? Ist das super schwer, darauf zu reagieren.
Das System von Familienunternehmen in Deutschland mehr oder weniger gut. Und wir haben uns ja schon ein bisschen rumgestritten über die Frage, was macht man mit familienfremden Managern? Ist das dann noch ein Familienunternehmen oder nicht? Aber wenn man sagen würde, wir finden es eigentlich ganz gut, dass in vielen Regionen Deutschlands viele große, mittelgroße, kleine Familienunternehmen existieren und dass die 3, 4, 5 Generationen lang da sind. Wenn wir eine Erbschaftssteuerreform haben würden, die Unternehmer anders besteuern würde und eben auch Unternehmensbeteiligungen anders besteuern würden, würden ja vermutlich diese Unternehmer in der zweiten oder in der dritten Generation irgendwann ihre Unternehmensanteile verkaufen und sagen, okay, wenn wir die Steuern bezahlen, dann ist es uns auch nicht mal nur, um die Steuern bezahlen zu können, sondern einfach, weil sie dann auch sagen würden, dann nehme ich meine unternehmerische Rendite lieber mit und gehe woanders hin. Und das wäre einfach nur mal.
Meine Güte, ja. Boah, wieder über 27 andere Themen dahin gekommen, einfach zu behaupten, dann wandern die aus.
Eine Frage, wenn wir dann am Ende eher in so einem angelsächsischen Unternehmermodell landen würden, wo Unternehmen nach 20, 30 Jahren verkauft werden, verändert werden, wäre das gut für Deutschland oder wäre es nicht gut für Deutschland? Ich habe da noch nichts dazu gelesen, was mich da zu einem abschließenden Bild bringen würde. Aber ich finde, es ist eine wichtige Frage. Und bevor man was riskiert, würde ich halt sagen, denk lieber nochmal nach.
Versuchen Sie eine Antwort?
Ich wollte sagen, da gibt es ein interessantes Gutachten aus dem Finanzministerium. Es war, glaube ich, 2012 noch unter Wolfgang Schäuble müsste es gewesen sein, also konservativ geführt. Und die haben nämlich genau das kritisiert, dass wenn es zu große Ausnahmen bei der Erbschaftssteuer gibt für Betriebsvermögen, dass also immer in der eigenen Familie bleibt, dass es da negative Anreize sind, denn dass der Sohnemann oder die Tochter, die automatisch die besseren Unternehmer sind, als wenn beispielsweise das verkauft würde, ist nämlich nicht
gesagt. Die Antwort darauf war ja dann eben die Frage, wie man mit externen Managern umgeht.
Ich würde gerne eine Sache dazu sagen, weil ich glaube, wir müssen einmal darüber reden, wen meinen wir denn mit Erben, auch weil das im Titel der Sendung steckt. Ja. Und ich glaube, niemand fordert, dass man die Erbschaftssteuer für den Großteil der Menschen, die erben, deutlich erhöht. Nur man muss sich überlegen, dass.
Im Gegenteil, ne? Ich wäre sogar total dafür, auch die Freibeträge bei der Erbschaftssteuer, die seit 2009 nicht mehr angepasst wurden, zu erhöhen. Meinetwegen verdoppelt man die. Ne? Dass dann das Kind nicht 400.000, sondern 800.000 Euro Freibetrag hat. Meinetwegen 1,2 Millionen, meinetwegen nur 1,6 Millionen. Ist mir alles egal. Solange man eben bei den Mega-Erbschaften diese Privilegien wegnimmt. Denn da ist es ja so, bei Erbschaften über 20 Millionen, da ist dann 87% wird dann von dem vererbten Vermögen wird dann von der Bemessungsgrundlage runtergenommen, weil man sagt, das ist aber ja Betriebsvermögen und das ist ja das und das und das und das an Ausnahme. oh, und dann geht das ja noch an ein Kind und das ist vielleicht unter 14, ja, und das hat ja kein Geld, also wie soll das denn die Steuer bezahlen? Also lassen wir die mal ganz fallen. In diese Fälle, das ist ja Quatsch. Übrigens, 33 Milliarden Euro wurden zwischen 2009 und 2020 an 40 Kinder unter 14 Jahren vererbt. Das hätte ich gerne in der Debatte noch eingebracht, aber habe nicht den richtigen Zeitpunkt dafür gefunden. Mich dann auch geärgert. Denn das macht ja die Debatte nochmal ganz anders auf. Ja, von wegen Erbschaften nur Familienunternehmer. Nee, ja, hier sind Kinder unter 14 Jahren, die im Schnitt 800 noch was Millionen Euro bekommen und darauf nicht einen Euro Steuern zahlen. Ja, 410 Milliarden Euro insgesamt wurden steuerfrei vererbt zwischen 2009 und 2020. Davon eben ein sehr großer Teil an Kinder und ein sehr kleiner Teil, nämlich nur 7 Milliarden in Ostdeutschland. Von daher den Punkt, den hatte sie tatsächlich.
In der Regel, ja, im letzten Jahr war es ungefähr so, dass 10% Erbschaftssteuer gezahlt wurde im Mittel auf alle Fälle, die besteuert wurden. Ab 20 Millionen Vermögen schätzt man aber nur ungefähr 1% Erbschaftssteuer. Und das ist ein Problem. Also
10% im Schnitt stimmt auf die Fälle, die tatsächlich rangezogen wurden. Es gibt aber so viele Fälle, die gar nicht rangezogen werden. Zwischen 3 und 4 Milliarden werden vererbt. Steuerlich relevant werden dann nur, die ganzen Ausnahmen und so weiter ausklammert, nur 120 Milliarden davon. Und darauf bezogen sind natürlich 10 Milliarden an Steuereinnahmen ungefähr 10%. Aber der effektive Steuersatz auf alle Erbschaften, der ist eben dann 2 oder 3%.
Also niemand muss hier irgendwie, selbst wenn er ein Haus im Speckgürtel oder Innenstadt von Köln von seinen Eltern erbt oder von seiner Tante, muss sich eigentlich große Gedanken darüber machen, erhebliche Erbschaftssteuer zu zahlen. Wir reden über wirklich sehr, sehr große Vermögen und die sind besonders privilegiert weiterzugeben und darum muss man sich dann schon überlegen, ob die zumindest genauso viel bezahlen müssten wie die, die das bekommen.
Herr Stock, ja, ist das eine Stellschraube?
Möglicherweise, es gibt viele Stellschrauben, das stimmt. Mhm. Und man kann über alle diese Themen nachdenken. Aber was richten wir mit so einer Diskussion im Moment an? Wir stecken in einer Phase, wo...
Ja, es gibt ganz viele Stellschrauben, okay. Kann man immer sagen, den Satz. Was richten wir mit der Debatte an? Direkt wieder ins Bauchgefühl hinein.
Deutschland wirtschaftlich nicht gut geht. Wo viele Unternehmen sagen, ich weiß nicht, ob ich hier weitermachen soll. Wo investiert wird, ja, und wo Unternehmen gut verdienen, aber sie verdienen nicht gut in Deutschland, sondern sie verdienen gut im Ausland.
Sie verdienen auch gut in Deutschland.
Wir haben große Familienunternehmen, Miele ist ein Beispiel, die sagen, nee, die Produktion mache ich hier nicht mehr. Das hat viele Gründe, aber sie fühlen sich hier offenbar nicht mit ihrer Produktion mehr wohl. Und wenn wir in dieser Phase versuchen, diese Menschen, die dahinter stehen und die Entscheidungen treffen, und das sind zum Beispiel auch Familienunternehmen, wenn wir die versuchen, noch weiter zu besteuern, dann ist das für die ein Argument, diesen Standort oder ihr Land vielleicht noch mehr links liegen zu lassen und sich noch mehr anderswo umzugucken. Und ich finde, wir brauchen in dieser Diskussion eine Aufbruchstimmung. Und eine Aufbruchstimmung erzeugen wir nicht durch eine Steuererhöhung.
Immer wieder dasselbe, ne? Dass sie dann sagen, oh, dann hauen sie aber ab und dann sind sie ja nicht mehr da und dann gibt es die ganzen Jobs nicht mehr und so weiter. Ja, die ganzen Fabriken werden einfach zusammengepackt in ein kleines Paketchen, in ein kleines Rollköfferchen und dann im anderen Land wieder ausgebreitet. Völlig easy. Ja? Mhm. Über Jahre und Jahrzehnte aufgebaute Fabrikhallen. Einfach so kurz alles zusammengepackt, 2 Tage, ja, 3, 4 Köfferchen und dann ab nach, weiß ich nicht wohin, Fernost, wo es dann auch günstige Steuern und günstigere Lohnkosten und keine Umweltstandards gibt. Ja, erstens funktioniert die Welt so nicht, deswegen sage ich es so ironisch und zweitens, es ist so ein langweiliges Argument, immer zu sagen, dann hauen die ab. So, gibt es keine besseren Argumente? Ja? Und Aufbruchstimmung, ja gerne. Ja, lass uns ein Konjunkturpaket machen. Lass uns eine Investitionsoffensive machen. Lass uns all das machen. Lass uns gerne auch die Steuern senken für kleine und mittlere Einkommen. Ey, sofort, lass uns die Steuern senken für Konsumsteuern. Ich bin total dafür. Ja? Nur, wenn die Schuldenbremse eben da ist, und er ist ja auch für die Schuldenbremse, dann muss man sagen, geht mathematisch sonst nicht auf, da muss eine andere Steuer hoch. Und dann ist es für die Konjunktur sogar am besten, habe ich in der Sendung auch gesagt, diejenigen zu besteuern, die so viel Geld haben, dass sie gar nicht mehr wissen, wohin damit und alles sparen. Nämlich Superreiche. Und dafür kleine Einkommen zu entlasten, die jeden Euro wieder in die Geschäfte tragen.
Jetzt wollten wir eigentlich noch über die große Frage diskutieren, wie wir Menschen besser befähigen können, selber Vermögen aufzubauen. Haben Sie eine kurze Antwort drauf, Frau Weidenfeld?
Die kurze Antwort heißt Bildung. Die kurze Antwort heißt...
Klassiker, ja. Realität haben wir eben gesehen. Bildungsversprechen, Aufstieg durch Bildung ist ein leeres Versprechen. Ja, das gibt's nicht. Das reproduziert sich nur unter Akademikerfamilien und Ausnahmen, aber eben nicht in der breiten Masse. Schön wäre es, aber ist ja leider nicht so.
Beruflicher Aufstieg, die kurze Antwort heißt, lasst Frauen Karriere machen. Dann hat man einen großen Teil der Ungleichheitsdebatte, die wir heute haben, erledigt.
Okay, vielen Dank.
Nee, eben nicht, weil die Vermögenden ja, die dann keine Steuern zahlen, ja immer noch reicher werden. Wenn die Erbschaften weitergehen und nicht besteuert, nicht korrigiert werden, steigt ja das Vermögen an der Spitze immer noch weiter an. So schnell kann die Mittelschicht und können die Ärmeren auch gar nicht hinterherkommen, selbst wenn die Bildung noch so gut ist. Nochmal dieser Vergleich, ich gehe in eine top ausgestattete Schule oder Kita und bekomme super Bildung, aber kann man nicht miteinander vergleichen. Mehr zu dem Vorteil, als Bürokauffrau auf einmal BMW Großaktionärin zu werden oder als Kind unter 14 Jahren plötzlich 800 Millionen geschenkt zu bekommen, steuerfrei. Das kann man einfach nicht miteinander vergleichen und deswegen ist das keine Lösung für die Ungleichheitsdebatte. Das ist schlicht und einfach falsch. Ja, es ging noch 20 Minuten weiter mit Anrufern, könnt ihr gerne im Original euch auch nochmal anschauen. Mein Fazit zur Debatte. Es ging alles durcheinander. Sehr wenig Struktur. Ich war unzufrieden dadurch danach, weil ja so ein paar Punkte, die ich jetzt hier gemacht habe, konnte ich dort nicht machen. Ich fand, dass man noch nicht zu klaren Ergebnissen, klaren Positionen gekommen ist. Klares Pro-Kontra, weil alles miteinander in einen Topf geworfen wurde. Das fand ich sehr, sehr schade. Es wurden so viele Strohmänner und Scheinargumente gebracht, vor allem von Oliver Stock und Ursula Weidenfeld, dass sich die Balken gebogen haben. Das war wirklich Wahnsinn. Aber insgesamt, glaube ich, hat trotzdem Spaß gemacht. Und ich glaube, ich bin auch kritischer mit mir selber. Habt ihr jetzt ja auch hier gemerkt. Ich habe auch selbst Aussagen von mir, zum Beispiel ganz am Anfang mit dem nominalen und realen Wachstum, dass ich das klarer auseinanderstellen muss. Bin ich selbstkritisch mit mir, dass da einiges hätte besser laufen können. Aber ich glaube, ich bin auch kritischer mit mir, als ihr beispielsweise mit mir seid, weil aus Teilnehmerperspektive hat man ja alles im Kopf, was man noch hätte sagen können oder wie man was hätte anders formulieren können, was aber ja, wenn man es so schaut, gar nicht ankommt. Ja. Aber mich würde es nochmal interessieren, wie fandet ihr die Debatte? Schreibt es gerne in die Kommentare. Sind wir mal gespannt, wie es weitergeht, wie viele Debatten, welche Debatten wir denn in diesem oder ähnlichen Kontext noch führen können. Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht, trotz allem. Wenn ihr mich und Geld für die Welt unterstützen wollt, checkt nochmal den Newsletter aus. Darüber könnt ihr mich schon ab 5 Euro im Monat und meine Arbeit unterstützen. Das freut und ehrt mich. Ansonsten hoffe ich, wenn es euch gefallen hat, dass ihr ein Like da lasst, Abo da lasst, Glocke aktiviert, um kein Video zu verpassen. Beim nächsten Mal wieder einschaltet, bis dahin die Ohren steif haltet und euch nicht unterkriegen lasst. Bis dahin, ich bin raus. Ciao, ciao.